Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 24. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird unser Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Wir müssen heute unsere Folgenstruktur ein bisschen anpassen. Das kommt bei euch normalerweise gar nicht so an, aber kleines Hintergrundwissen. Wir machen es normalerweise immer so, dass wir den kompletten Podcast aufnehmen. Und ganz am Ende nehmen wir das Intro auf, weil wir dann selber schon ein bisschen besser wissen, wo können wir eigentlich darauf hinleiten, wovon sprechen wir heute. Man ist auch schon ein bisschen besser im Redefluss. Wir haben immer das Gefühl, dass man da ein bisschen besser reinstartet. Heute müssen wir das aus gegebenem Anlass andersrum machen, weil wir taufrisch ein sehr emotionales Thema haben. Zumindest ist es ein sehr emotionales Thema für einen von uns beiden. Und Jan konnte nicht länger warten, um darüber zu sprechen. Deshalb gehen wir da direkt rein.
Ich bin eigentlich tiefenentspannt. Ich fühle mich unglaublich gut unterhalten.
Das kam heute aber noch anders.
Heute den ganzen Tag wurde ich bestens bespielt. Also eigentlich fing alles super an, das Wetter ist toll und ich dachte, es wird so ein entspannter Freitag. Und dann öffne ich meinen Instagram-Account und ich kriege irgendeine Nachricht, ob ich davon schon wusste. Und dann ist da tatsächlich ein Post des SC Potsdam, der uns darüber unterrichtet, dass Berlin Rockets Topscorer der letzten 4 Jahre, Janne Makkonen, zum Aufsteiger Potsdam wechselt. Und ich habe in dem Moment schon so ein bisschen diesen Braten gerochen, weil ich war am Dienstag bei den Jungs im Training und da war das überhaupt kein Thema. Und also es war offensichtlich, das wird so richtig schön saftig. Das wird so endlich mal so ein bisschen Entertainment. Ja? So richtig Drama, Baby Drama. Und ich habe natürlich sofort alle meine Leinen ausgeworfen und versucht, aus Potsdam herauszufinden, was los ist. Ich habe Janne geschrieben, ich habe den Rockets geschrieben. Und also ich sag mal so, also ein bester Luis Figo wechselt von Barcelona nach Madrid-Manier. Also ich würde mich wundern, wenn im Herbst auf so einem Potsdamer Bullypunk nicht so ein blutiger Elchkopf liegt. Also ich glaube, das wäre so würdig dieser ganzen Geschichte. Um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, also was offensichtlich passiert ist, ist, dass die Rockets tatsächlich erst im Nachhinein erfahren haben, dass deren Topscorer zum Lokalrivalen, also zum Neuling in der ersten Bundesliga wechselt. Und das hat einiges an bösem Blut verursacht. Und ich habe natürlich versucht, irgendwie herauszufinden, okay, waren da vielleicht Missverständnisse dahinter, aber ja. Irgendwie ist es dann wahrscheinlich etwas ungeschickt gelaufen. Potsdam hat sich da kommunikativ, glaube ich, nicht so ganz ganz gelenkig angestellt. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass sich diese Vereine so ein bisschen in den Haaren haben. Also ist so und ich glaube, bringt so ein bisschen Saft in diese ganze Geschichte. Also endlich haben wir hier lokal mal so ein schönes Derby mit so einer saftigen Vorgeschichte.
Ja, ich wollte gerade sagen, also tatsächlich weiß ich gar nicht, ob es bisher überhaupt Derby-Charakter gab oder sowas in Berlin. Vermutlich ja nicht, weil Potsdam war ja immer zweite Liga. Das ist ja nicht so zum Beispiel wie bei ETV und Schenefeld oder so, ne? Wo Schenefeld ja immer mal wieder in der ersten Liga war und die Derbys ja durchaus auch mal ein bisschen heiß hergingen. Oder auch bei Leipzig gegen Weißenfels hat mittlerweile nicht mehr ganz so viel Derby-Charakter wie früher, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber früher waren das ja auch richtig krasse Derbys und so. Und ja, das scheint jetzt aber auch in Berlin zu kommen oder in Potsdam, je nachdem. Ich glaube, das erste Spiel ist tatsächlich in Potsdam nächste Saison und dann das Rückspiel in Berlin. Ja, unterm Strich von allen Parteien wahrscheinlich kommunikativ nicht optimal gelaufen, würde ich sagen. Also ich würde behaupten, man kann an Potsdams Stelle durchaus mal dem anderen Verein mitteilen, dass man da zumindest in Gesprächen ist. Es ist ja nicht so, als könnte man irgendwie irgendwas verhindern im deutschen Flowboy, weißt du? Es geht ja nicht irgendwie um Ablösesummen und es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie mehr Geld bietest als der andere, zumindest in 99,9% aller Fälle nicht. Von daher finde ich, kann man so ein bisschen als Gentleman's Agreement kann man zumindest dem anderen Verein mal sagen, hier, pass auf, wir sind in Gesprächen. Gleichzeitig von Janne vielleicht auch nicht so ganz optimal, muss man sagen. Also ohne irgendwie ein Wort einfach zu sagen, jo, ich bin dann jetzt beim anderen Verein nächste Saison. Aber auch von den Rockets habe ich so das Gefühl, wenn einer deiner besten Spieler einfach mal kurz zum Lokalrivalen wechselt, ohne dass du davor irgendwie Wind bekommen hast, vielleicht hast du dann auch ein bisschen zu wenig mit deinem besten Spieler gesprochen oder zweitbesten oder drittbesten, wie auch immer man das einordnen will. Also vielleicht für alle drei gerne mehr kommunizieren, dann gibt es nicht so viele böse Gedanken im Nachhinein.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich viele Vereine aus dieser Situation so ein bisschen lernen können. Also ich kenne das zumindest, also aus, ist nicht nur aus Tschechien, ich glaube auch in Deutschland ist es gang und gäbe in anderen Sportarten, wenn du Interesse an einem Spieler eines anderen Vereins hast, dann, das ist ja völlig normal und das ist ja im Interesse aller Parteien, weil irgendwie muss ja so ein Gespräch überhaupt anfangen. Im Optimalfall sagst du davor dem anderen Verein Bescheid, du, ich werde ihn übrigens ansprechen. Jetzt ist Floorball natürlich eine Amateursportart und man trifft sich mal auch mal beim Bäcker und dann oder nach dem Spiel und dann fällt mal so ein Wort. Aber wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt kommen wir in so eine Art Verhandlung, dann ist das natürlich dann sofort die Situation, wo man dem anderen Verein natürlich Bescheid geben muss. Atte meinte zu mir heute, ja, endlich haben sie im Frühling schon gesagt, die werden schon ein paar Spieler ansprechen. Und es gibt ja auch einige Spieler, die dann bei den Rockets und bei Potsdam gespielt haben dieses Jahr. Aber wir reden hier natürlich von Janne Makkonen, ne? Also der Junge ist Topscorer in der Bundesliga, der hat hier 4 Jahre für Berlin gespielt, hat hier dann irgendwann eine Wohnung bewohnt, also des Vereins. Und das ist schon eine etwas speziellere Nummer. Ich glaube, Janne würde ich das gar nicht an sich übel nehmen. Ich glaube, hätte man das vorab abgesprochen, dann ist die Situation so, wie sie ist. Also die Rockets haben nicht die Ressourcen, ihn zu halten. Kommt ein neuer Trainer, der muss wahrscheinlich dann eine Wohnung übernehmen. Also jedenfalls ist die Situation für Janne nicht so optimal gewesen. Und wenn dann Potsdam sagt, du, wir haben hier noch ein Plätzchen, willst du rüberkommen? Wir sprechen schon 5 oder 6 Leute Finnisch, willst du der 7. sein? Dann denke ich, ach Mann, dann, okay, dann bleibe ich noch. Aber so die Art und Weise muss natürlich dann etwas anders funktionieren. Seitens Berlins natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen Selbstschuld, ne? Also man kann natürlich Strukturen schaffen, damit dir jemand solches halt nicht zum Aufsteiger wegläuft. Aber ja, ne? Aber naja, ist ja schön. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie zu viele spannende und knusprige Geschichten in der Bundesliga hätten. Und insofern habe ich mich tierisch gefreut, dass ich es mal wieder so ein bisschen, ne, dass das Ganze so ein bisschen gegrillt wird. Ich glaube, das ist bei Liga nur gut.
Ja, und dann schauen wir mal, wie es beim ersten Derby tatsächlich ablaufen wird. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, wer auf Instagram aktiv ist und die Transferaktivitäten diverser Vereine verfolgt, der sieht, dass bei Potsdam schon der ein oder andere Finne aufgeschlagen ist und tatsächlich auch ein Schwede, ein eher seltener Transfer. Schweden verirren sich ja normalerweise nicht so häufig in die deutsche Bundesliga. Wir haben überlegt, das jetzt auch schon mit aufzugreifen, aber wir haben gedacht, letzte Saison haben wir schon viel über die sogenannte Finisierung der Bundesliga gesprochen. Wir sparen uns das jetzt mal auf. Es wird ja vermutlich noch der ein oder andere Transfer diesen Sommer kommen, also sowohl in die Ferne als auch dann zurück nach Deutschland. Und dann greifen wir das Ganze wahrscheinlich nochmal kumuliert auf, wenn wir ein bisschen näher in der Saison sind, also vielleicht in der Augustfolge oder spätestens dann in der Septemberfolge. Was wir heute mit euch vorhaben, wir haben im Prinzip neben unserer News-Sektion und neben unserer kleinen Rubrik WhatsApp Bundesliga haben wir im Prinzip 3 Themen heute für euch. Wir sprechen über die U19-WM, wir sprechen über das Final Four und wir liefern euch den zweiten Teil von unserem Europafenster. Wer sich erinnert, letzten Monat hatten wir nur gesprochen über Schweden und über Tschechien und wir reichen heute nach Schweiz und Finnland. Da gab es auch die ein oder andere ganz spannende Story und wir fangen direkt an. Viel Spaß!
Ja, und ich glaube, was sich jetzt natürlich schon schickt, ist mal reinzuschauen, wie es so der Internetseite des Weltverbandes geht. Und sie läuft immer noch nicht. 2 Monate and counting, der IFF-Web funktioniert immer noch nicht. Immer noch ist da so eine Stellvertreterseite. Ich habe tatsächlich geguckt, jetzt ist es so, die nutzen ja augenscheinlich die App jetzt als so eine Art Informationstool, also da wird auch mal veröffentlicht, dass es irgendwo eine Veranstaltung gibt oder dass in einer Kommission gebildet wird und so weiter und so fort. Das hat man früher nicht gemacht. Eigentlich war ja die App nur für Ergebnisse gut. Und jetzt hat man sie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil es kann ja nicht so schwierig sein, über so ein Wochenende einfach eine etwas knackige Website zu bauen, wo du halt ein bisschen Feeling für die Sportart hast, wo du mal dein Promo-Video reinpackst und dann hast du vielleicht unten nochmal die Info, dass du halt etwas Besserem arbeitest. Aber dass man einfach wirklich 2 Monate lang so eine flache Seite da irgendwo vegetieren lässt, das ist schon brutal, muss ich mir eingestehen. Was dort aber auch kommuniziert wurde in der App, die zum Dachverband, zum Weltverband gehört, ist, dass es eine neue Athletinnen-Kommission gibt. Ihr wisst es wahrscheinlich, es gibt so eine Art Abteilung, wo Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt dazu beitragen, dass eben Regeln hinterfragt werden, dass Spielpläne, dass Wettbewerbsregularien weiterentwickelt werden. Und diese neue Kommission besteht aus Lara Heini, Schweiz, Julia Rosite, Lettland, Josefina Airemo, Schweden, Siti Nurhalisa aus Singapur, Jarmo Ome aus Finnland, Tomáš Sladký aus Tschechien, Andrea Vitali aus Italien und Jon Hellund aus Schweden. Also wir haben da jetzt niemanden drin, leider. Tillmann, es wäre doch so eine Athletenkommission. Wen würden wir da reinschicken?
Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Du erwischst mich hier so ein bisschen auf dem kalten Fuß. Aber ich muss gerade mal gucken. Es sind ja tatsächlich ein paar Leute aus den... Naja, okay, exakt eine Person, ne? Ich habe überlegt, wer denn aus den, ich sag mal, leistungsferneren Ländern dabei ist. Und es ist ja tatsächlich nur ein Italiener oder eine Italienerin. Andrea Vitali, bin ich mir nicht sicher, welches Geschlecht das ist. Es kann ja, glaube ich, beides sein in Italien. Und jemand aus Singapur. Und sonst sind es Top-4-Nationen beziehungsweise Lettland. Ja, also irgendeiner aus dieser Rubrik der Following Six oder wie sie getauft werden, hätte vielleicht schon noch dabei sein können, ne? Also jemand aus Deutschland oder jemand aus der Slowakei oder so, beziehungsweise ja gut, mit Lettland hat man ja jemanden. Aber ja, ist ein bisschen ungleich gewichtet, würde ich sagen, ne? Ist viel Top 4 Nationen und viel wenig anderes. Vielleicht könnte man da noch ein bisschen was machen. Ich habe immer das Gefühl, Tim Böttcher wäre für solche Sachen eine perfekte Wahl. Also der hat alles gesehen, alles erlebt, war was weiß ich wie viele Jahre lang Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft und von Weißenfels. Also da habe ich das Gefühl, haben wir echt so eine Vorzeigepersönlichkeit, der solche Ämter gerne ausfüllen kann.
Stimmt. Das wäre, glaube ich, ein guter Tipp. Und was es auch gegeben hat in den letzten 4 Wochen im Rahmen der U19-WM, zu der wir gleich kommen werden in der Schweiz, fand die zweite 3-gegen-3-WM statt. Und ich durfte sie ja letztes Jahr als Spieler mitmachen, deshalb habe ich sie schon verfolgt. Und es stimmt schon, dass bei dieser Veranstaltung doch recht kuriose Ergebnisse zustande kommen. Und
also, du untertreibst.
Ich untertreibe, weil es tatsächlich diesmal passiert ist, dass im Finale bei den Herren die Schweiz gegen die Ukraine gespielt hat. Also die Ukraine, die kennen wir aus dem 5 gegen 5, ich glaube nicht mal aus dem B-Feld. Also die schafft ja selten überhaupt organisatorisch die Teilnahme an einem größeren Turnier, wo es dann halt auch ein bisschen mehr Ressourcen erfordert, wenn man ein bisschen länger dort anwesend sein muss. Und wir wissen alle, dass die Ukraine jetzt gerade nicht in der allerbesten Situation ist, solche Projekte anzugehen. Auch der Verband dort nicht. Jedenfalls war das wirklich kurios, weil die Ukraine, und jetzt kommt's, im Viertelfinale Schweden rausgekegelt hat mit 9-4 und im Finale dann 3-5 gegen die Schweiz verloren hat. Und das Bronzespiel, das war dann nochmal doppelt kurios, da gewann nämlich Slowenien mit 6-2 gegen Frankreich und Frankreich hat es im Viertelfinale geschafft, Finnland zu schlagen mit 3-2. Also das muss man sich mal geben, also diese Ergebnisse. Und wir hatten natürlich unseren Mann vor Ort mit Felix Klein, der eigentlich seine zweite WM spielen wollte, dann mit einem Hexenschuss nur an der Seitenlinie stand und höflich geklatscht hat. Jedenfalls durfte er aber auch diese anderen Spiele beäugen und er meinte, das ist tatsächlich krass mal, wie gut die Ukrainer waren und auch die Franzosen. Also offensichtlich waren das natürlich Vertreter der ersten Mannschaft. Gut, ich glaube, selbst die erste ukrainische Mannschaft hat gegen die 27. schwedische Mannschaft eigentlich keine Chance. Aber sie haben offensichtlich diese ganzen Spielzüge einstudiert und mittlerweile macht es tatsächlich Sinn, sich auf so eine 3-gegen-3-WM vorzubereiten. Deutschland schied im Achtelfinale gegen Ungarn raus. Also bei den deutschen Herren war das so mäßig. Bei den Damen war das aber ein anderes Spiel. Dort schaffte Deutschland, das deutsche Team, den 5. Platz, unterlag im Viertelfinale der Schweiz mit 1-3 und im Finale besiegte dann die besagte Schweiz Finnland mit 4-3. Also Doppelweltmeistersieg für die Schweizer.
Ja, also wie du schon sagtest, was ich spannend finde, ist, dass es sich offensichtlich lohnt, sich auf 3-gegen-3 vorzubereiten, weil es den Ergebnissen zufolge ja durchaus danach aussieht, als wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, was für einen Kader man zusammenstellt, wenn die ein bisschen trainieren, wie du schon sagtest, Spielzüge einstudiert und sowas, die ein oder andere Taktik hat, dann scheint es weit gehen zu können. Also die letzte 3-gegen-3-WM war ja noch sehr kurios. Diese war eigentlich noch kurioser, aber gleichzeitig hat man gemerkt, dass Teams sich verstärkt darauf vorbereitet haben. Von daher, das scheinen sie jetzt ja tatsächlich jedes Jahr durchzuziehen. Bin ich gespannt auf die nächste 3-gegen-3-WM im, ja, müsste ja irgendwie April nächsten Jahres sein, wobei ich auch gehört habe, dass sie die U19-WM theoretisch ein bisschen nach vorne schieben wollen. Also wir sind gespannt. Auf jeden Fall soll es, glaube ich, parallel zur U19-WM bleiben. Wir schauen mal, was die dritte 3-gegen-3-WM dann 2026 mit sich bringen wird. Und dann gehen wir über in unsere anhängende News-Rubrik WhatsApp Bundesliga. Und in der Bundesliga haben wir eigentlich nicht allzu viele News für euch. Es stehen ja keine Spiele mehr an, die Ligen sind durch und so weiter und so fort. Es gab dieses Jahr aber tatsächlich quasi im Nachgang an die Bundesliga noch eine sehr, sehr coole Sache. Und zwar hat das Floorball-Bundesliga-Socials-Team, also die Jungs und Mädels, die den Instagram-Kanal Floorball-Bundesliga betreiben, wer dem noch nicht folgt, möge das hiermit tun, haben sich eine ganze Menge Mühe gebracht und haben ein All-Star-Team zusammenstellen lassen, beziehungsweise nicht nur ein All-Star-Team, sondern mehrere All-Star-Teams, sowohl für die Damen als auch für die Herren. Und ein paar andere Preise wurden auch noch vergeben. Magst du uns einmal durchführen, Jan? Wer hat was gewonnen?
Ja, sogar jeweils drei Lines. Also wir haben insgesamt 6 Formationen, also richtig viele Namen. Also bei den Damen die erste Line des All-Star-Teams im Tor, Kort aus Hamburg, Willingmann und Noel in der Defense, das ist Dünken und Hamburg, im Sturm Klärbaum, ETV und Berger, MFBC und Jürgens Dünken, das ist die erste Line. In der zweiten Line im Tor Werner, MFBC, Schanz, MFBC, Schlotmann aus Bonn, im Sturm Weißkirchen aus Bonn, Kunig, MFBC, Jensen, ETV. Und die dritte Linie im Tor Oertel aus Bonn, in der Defense Nete, ETV, Schulz, ETV und im Sturm Mietz, MFBC, Weikum, Weißenfels, König aus Dümpten. Den MVP-Preis, den gab es für Venona Jürgens im Tor, Kort und Coach Svensson Hoppe. Und den Fairplay-Preis gab es für Ellen Kunig. Ja, du hast schon vor unserer Aufnahme gesagt, eigentlich ist das eine Auswahl, mit der kannst du gut leben.
Ja, kann ich tatsächlich. Das greift ja schon so ein bisschen vor, dass ich mit der Herrenauswahl vielleicht nicht ganz so gut leben kann an der einen oder anderen Stelle. Aber du hast vollkommen recht. Also ich glaube, man kann sich immer so ein bisschen über Kleinigkeiten streiten. Aber grundsätzlich finde ich, ist das für die Damenliga eine relativ gute Auswahl. Man könnte jetzt so ein bisschen darüber stolpern, wieso ist denn mit Nathalie Berger nur eine Spielerin vom FFC in der ersten Linie und so und vom ETV sind gleich 3 da. Aber ich habe das Gefühl, das begründet sich so ein bisschen in den Mannschaftsstrukturen. Also ich finde, oder ich hatte den Eindruck, dass der MFBC sehr, sehr stark über die Kaderbreite kommt. Also, dass die wirklich 8, 9 Spielerinnen haben, die regelmäßig punkten können, die ein Spiel vielleicht mal übernehmen können, wie man so schön sagt, und ein bisschen was auf ihre Schultern packen können. Und ich habe das Gefühl, dass die Spitze beim ETV zum Beispiel ein bisschen schmaler ist. Also, dass die halt ihre ganz klaren Leistungsträgerinnen haben und dass das Mittelfeld danach eben nicht ganz so ausgeprägt ist. Und dass vielleicht sich das so ein bisschen durchgesetzt hat bei den Wählerinnen und Wählern. Aber insgesamt, finde ich, sind das alles ziemlich gute Ergebnisse. Und ich wüsste jetzt nicht, wo man quasi drauf zeigen kann und sagen kann, das stimmt überhaupt nicht, das müsste alles komplett anders sein. Also, aus meiner Sicht durchaus eine gute Wahl.
Na gut, dann gehen wir rüber zu den Herren. Da hat es in die erste All-Star-Linie im Tor Flattmann geschafft aus Hamburg. In der Defense Svensson Hoppe, MFBC, Luca aus Bonn, Weißkirchen Bonn, Kivinen Chemnitz, Babris Weißenfels. Zweite Line im Tor Blumbergs aus Dresden. In der Defense Hummel, MFBC, Kikoski, Chemnitz. Im Sturm Wilbrand, ETV, Bröker, Bonn und Kais aus Weißenfels. Und in der dritten Line Reichert aus Weißenfels. In der Defense Tim Böttcher aus Weißenfels, Dall aus Hamburg, Hoffebert, Hulsbütten, Kalio, Bonn und Thiele aus Schenefeld. Den MVP-Titel, den gibt's nicht ganz überraschend für Florian Weißkirchen. Goalie Flattmann, Coach, das ist ein Gütesiegel für unseren Podcast. Herzlichen Glückwunsch, Tillmann Gebhardt aus Schenefeld. Und den Fairplay Award, den gab's für Tim Böttcher. Tillmann, was stört dich an dieser Auswahl, der Coach?
Nee, ich bin damit einverstanden. Ich persönlich hätte ihn tatsächlich Jani Justi gegeben von Bonn. Ich finde, der hat einen überragenden Job gemacht mit Bonn dieses Jahr. Also ich glaube, Bonn hatten die wenigsten als Titelkandidaten auf der Liste, sondern eher so, also 5., 6. oder so haben, glaube ich, die meisten geschätzt. Von daher, das finde ich krasse Nummer, was er da geleistet hat mit Bonn. Von daher, für mich wäre es vollkommen fein gewesen, dass er ihn bekommt. Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ich bin sauer, dass ich es geworden bin. Also es ist schon okay. Und wie du schon sagtest, vor allem natürlich wichtig für den Podcast. Das werden wir jetzt natürlich überall in die Folgenbeschreibung reinschreiben und sowas. Es ist ein bisschen schade immer wieder, dass du nicht mehr Marathon-Topscorer bist, Jan. Das wäre tatsächlich, das wäre doch ein Aushängeschild, oder? Wenn wir sagen hätten können, Podcast vom Coach des Jahres und vom Marathon-Topscorer der ersten Bundesliga.
Ja, also ich habe gesehen, die Reihen lichten sich so ein bisschen bei den Rockets. knusprige 41, da geht noch was.
Vielleicht Janne Makonen auch Linksausleger Flügel gespielt, ne? Also ich will ja nichts sagen, aber da ist neben Winnie vielleicht ein Platz frei geworden. So ein paar Querpässe von ihm, die kriegst du auch noch reingenagelt, oder nicht?
Ich glaube, ich verletze mich dabei eher. Aber, ich glaube, da müssen jetzt andere ran.
Okay, also wie du gerade schon angeteasert hast, ich finde, über das Herren-Line-Up kann man durchaus ein bisschen länger sprechen. Ich finde aber, wir sollten erstmal, also wir müssen, glaube ich, ein bisschen länger ausholen. Erstmal finde ich es richtig, richtig cool, dass wir sowas überhaupt grundsätzlich haben. Das Flower Mac hat ja sowas Ähnliches schon mal angefangen vor 3 Jahren oder so, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Da gab es aber, glaube ich, nur so 5, 6 Positionen oder so, die gewählt worden sind. Und ich glaube, die lief auch über Instagram. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da hatte ich den Eindruck, war es mehr so ein bisschen so, ja, war schon okay, wer da gewählt wurde, aber es war auch ein Popularity-Contest, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Das kann man natürlich immer nicht hundertprozentig ausschließen bei solchen Sachen, darum geht es irgendwie auch immer ein Stück weit. Aber ja, ich glaube, hiermit haben wir jetzt durchaus eine solide Sache. Also Props ans Bundesliga-Team. Die haben sich, glaube ich, richtig, richtig viel Arbeit damit gemacht. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der ganze Voting-Prozess war auch quasi, also es war quasi gesichert, dass man nicht einfach 12-mal für die gleiche Person abstimmen kann oder sowas, sondern es hatten halt, alle Lizenzspieler hatten eine Stimme. Also es wurden quasi Kaderlisten abgefordert von allen Lizenzspielern. Wer eine Lizenz hatte, konnte abstimmen und so weiter und so fort. Also das war schon, hatte Hand und Fuß und ich glaube, das war eine ganze Menge Arbeit. Und orientiert wurde sich hier ja, also zumindest nach meinem Empfinden, ziemlich doll an den amerikanischen Sportarten und vor allem an der NBA. Also die haben ja ein sehr, sehr ähnliches System, wo sie quasi auch so All-NBA-Teams machen und da auch 3 Aufstellungen haben quasi. Also es gibt das All-NBA-First-Team, das sind eben quasi die 5 besten Spieler der Liga. Dann gibt es ein Second-Team, das sind die zweitbesten 5 Spieler der Liga und ein Third-Team, und das sind halt die drittbesten 5 Spieler der Liga, wenn man so will. Und dass man sich quasi daran orientiert hat, an dieser Struktur und so, finde ich auch super. Finde es auch okay, dass dann quasi nur die ersten 5 persönlich ausgezeichnet werden, oder die ersten 6, sorry, sind 6. Ich war gerade noch im Basketball, da sind es 5. Aber dass man die zweite und die dritte Line zumindest wählt, ich glaube, da ging es dann einfach immer darum, wer hat die meisten Stimmen bekommen, das finde ich top. Ich finde die Auswahl der Awards super, also dass es nochmal einen separaten MVP gibt. Ob es nochmal einen separaten Goalie geben muss, weiß ich nicht. Das war irgendwie, als wir, das wurde ja beim Final Four ausgezeichnet, das hat immer zu so einem merkwürdigen Moment geführt, als dann quasi der beste Goalie der Saison ausgerufen wurde und dann war das Leonie Cort und dann ist sie nach vorne gegangen und dann ist sie wieder 10 Meter zur Seite gegangen und dann wurde der All-Star-Goalie ausgerufen und das war wieder Leonie Cort. Also ich weiß nicht, ob man den Goalie unbedingt doppelt auszeichnen muss. Also man könnte vielleicht auch einfach sagen, der beste Goalie der Saison ist einfach der aus dem All-Star-Game in der ersten Linie. Aber das ist so ein bisschen kleinerer Kritikpunkt. Woran ich mich mehr so ein bisschen aufhänge, ist, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich es falsch verstanden habe, möge man mich darauf hinweisen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, war diese ganze Abstimmung für All-Star-Team und so weiter für die reguläre Saison. Also Spieltag 1 bis Spieltag 22, dann war quasi Cut-Off und für diese Leistungen wirst du ausgezeichnet. Was ich auch cool finde, weil ansonsten die Teams, die im Viertelfinale rausfliegen und oder gar nicht in die Playoffs kommen oder so, die können ja durchaus eine überragende reguläre Saison gespielt haben, aber die fallen dann einfach so ein bisschen hinten unter, weißt du? Weil die leisten ja nichts in den Playoffs und dann sind die halt weg vom Fenster, so mehr oder weniger. Und diese Saison lief aber das Voting so lange, und ich bin mir nicht sicher, ob es klar genug kommuniziert war, dass es wirklich nur für die reguläre Saison gilt, dass ich das Gefühl habe, dass gerade bei den Herren die Playoff-Leistungen eine extrem große Rolle gespielt haben. Und gerade bei den Herren, weil zum einen die Saison bei den Herren ja länger lief als bei den Damen, und zum anderen, weil die Struktur ja nicht so klar war. Also bei den Damen war ja eigentlich, es war nicht völlig klar, dass Leipzig und Hamburg, die quasi Platz 1 und 2 in der Liga waren, ins Finale kommen. Aber es war schon relativ wahrscheinlich. Und bei den Herren war ja völlig offen, was passiert. Und so wie die Abstimmung jetzt am Ende gelaufen ist, habe ich das Gefühl, sind leider, weil man so lange voten konnte, und das ist jetzt auch kein Vorwurf an irgendwie die Voter oder sowas, ich glaube, man kann sich einfach immer nicht davon frei machen, weißt du? Dann guckst du dir irgendwie Samstag an, wie sich, weiß ich nicht, Chemnitz und Weißenfels unfassbar gegenseitig auf die Mütze geben, und da sind einige Leute dabei, die machen krasse Spiele, und dann sollst du abstimmen und musst quasi drüber nachdenken, wie war es denn in der regulären Saison? Und das ist immer so ein bisschen schwer voneinander zu trennen. Aber mein Eindruck ist, dass die Halbfinalisten hier ein bisschen überrepräsentiert sind und leider die Teams, die es nicht ins Halbfinale geschafft haben, ein bisschen unterrepräsentiert. Und ich habe auch ein, zwei konkrete Beispiele. Ich finde, es ist immer ein bisschen feige zu sagen, wo ist denn der und der? Weil zu den besten 18 Leuten immer noch Leute addieren, ist einfach. Ich finde, man muss dann auch ein bisschen sagen, wer vielleicht raus könnte. Und ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob in der zweiten Linie Jesaja Hummel und Matthias Kukowski, die beide überragende Playoffs gespielt haben. Also das ist für mich gar nicht die Frage. Aber wie gesagt, es geht nicht um die Playoffs, sondern es geht um die reguläre Saison. Und da waren die beiden sicherlich auch gut bis solide, vielleicht sogar besser als das. Aber unter den besten 4 Verteidigern in der regulären Saison habe ich die beiden jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Also da fehlt mir ein Name wie zum Beispiel Justus Garnert von Schenefeld, auch wenn ich da ein bisschen biased bin, der über 40 Punkte gemacht hat, mit unser bester Offensivspieler war und gleichzeitig wahrscheinlich unser bester oder zweitbester Spieler gegen den Ball. Also der kommt mir dabei ein bisschen zu kurz. Dann muss ich ehrlich sagen, so überragend wie ich Janosch auch als Spieler finde, also Janosch Brücker, und mir ist ganz wichtig, ich rede ja nicht so gegen die Qualität von Spielern oder sowas in der Richtung, aber es geht mir halt darum, wer hat die bessere reguläre Saison gespielt. Und Janosch hat in der regulären Saison nur 12 Spiele gemacht. Also für mich ist das schon ein Ausschlusskriterium. Also ich finde, wenn du quasi, also Availability is the most important ability, oder wie geht der Spruch? So, du musst halt schon auch irgendwie da sein und deine Leistung bringen und das halt in der Großteil der Spiele, würde ich sagen, um für diese Lions überhaupt in Betracht kommen zu können, wenn zumindest die Playoffs außen vor gelassen werden. Das finde ich passt auch nicht so ganz. Da fehlt mir tatsächlich auch jemand wie Patrick Roskovic zum Beispiel, der für mich auch einen riesigen Einfluss hatte auf das Spiel von Dresden. Also die Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass Dresden diese Saison, jetzt wo sie ihn hatten, komplett anders gespielt hat als letzte Saison und vorletzte Saison. Dass er denen nochmal eine ganz, ganz andere Dimension gegeben hat. Und ohne ihn wäre es, glaube ich, auch nicht Platz 7 geworden, sondern vielleicht Platz 8 oder Platz 9. Aber ich habe Dresden schon immer unterschätzt, von daher vielleicht wären sie auch ohne ihn 7. geworden. Ich weiß es nicht genau. Also eine Anpassung von mir wäre vielleicht Bröker raus, dafür vielleicht Thiele in die zweite Linie und dann Roskovic in die dritte oder sowas in der Richtung. Also wie gesagt, bei den Herren bin ich nicht so ganz happy mit der einen oder anderen Positionierung. Ist ja jetzt auch nur meine Meinung. Aber ich glaube, da könnte man vieles noch ein bisschen besser machen, indem man einfach den Abstimmungsprozess ein bisschen streamlined. Also quasi mit letztem Spieltag geht die Abstimmung online. Man hat 2 Wochen Zeit, während die Viertelfinals laufen oder sowas. Und dann wird das Ding zugemacht. Ich glaube, das wäre ein bisschen runder gewesen. Aber ich möchte nochmal betonen, ich finde es überragend, dass es jetzt sowas gibt, weil wir uns jetzt halt drüber austauschen können. Also normal gab es halt immer so, ja, wer war denn die Saison eigentlich gut und wer nicht und so. Und jetzt hat man halt was Konkretes quasi, wer von Spielern gewählt wurde, wer scheinbar in dem Kollektiv als gut erachtet wird. Und jetzt kann man sich halt drüber streiten. Ist das alles so richtig? Hätte das anders sein müssen? Und so weiter und so fort. Ja, du merkst schon, ich hänge mich immer ein bisschen auf an solchen Themen. Ich kann da immer sehr lange drüber reden. Ich bin jetzt auch fertig.
Ja, ich wollte dir einerseits zustimmen, was du gesagt hast, stimmt völlig. Ich verstehe auch nicht diese Trennung dieser Einzelpreise in MVP, Goalie, Verteidiger und dann Coach, weil das suggeriert ja so ein bisschen, der MVP muss ein Stürmer sein. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, da kann man einfach auf den MVP zurückfallen, dann passt's. Ich bin ja der Verantwortliche hier für die historischen Rückblicke. Und ich wollte dir eine Sache korrigieren. Also es hat tatsächlich zu Floorball-Mac-Zeiten schon vor deutlich längerer Zeit
diese Floorballer. Oh, es tut mir leid, Jan. Habe ich dich ja persönlich beleidigt quasi gerade.
Ich fange das gar nicht, das überhaupt nicht. Ich fange mit dem Rückblick erst an. Also es hatte diese Floorballer des Jahres gegeben, die hat ja irgendwann Mike Dietz gewonnen und Katja Timmel bei den Damen, glaube ich, und Sandra Dirksen und sowas. Also das waren so, ich würde sagen, so vor 10 Jahren, als es diese Printhefte gab. Und davor irgendwann haben wir so auch All-Star-Auswahlen gemacht. Und noch weiter zurück hat es vor knapp 20 Jahren, noch vor deiner Zeit, sahen hier die Blade Awards etwas.
Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das habe ich nur mitbekommen. Also als ich angefangen habe mit Floorball, gab es die, glaube ich, schon nicht mehr. Aber ich habe irgendwann irgendwas darüber gelesen und war dann so, aha, sowas gab's mal? Das ist ja spannend. Das, war das nicht irgendwie eine Gala oder sowas in der Richtung?
Ja, genau, das war eine Gala und ab und zu hatten wir unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Sachen mit Mario Vordank, aber jetzt ziehe ich den Hut vor ihm. Er hat ja damals tatsächlich versucht, nicht nur Wernigerode zu professionalisieren, sondern mit Wernigerode natürlich auch die Liga, auch aus Interesse natürlich, dass die Red Devils da auf irgendeiner Plattform bewegen, die dann tatsächlich auch gut vermarktbar ist. Und er hatte damals, ich glaube, das war in 2 oder 3 Jahren in Folge, so eine richtige Gala aufgezogen. In, ich glaube, Ilmenau war das, oder ich wechsle ein bisschen die Städte, jedenfalls in Ilmenau. Und dann saß man da, man kam auch so ein bisschen besser angezogen, gab Buffet und dann parallel zu der ganzen Veranstaltung gab es auch ein All-Star-Game. Ja, da wurden verschiedene Spieler gewählt und tatsächlich, also wenn wir heute denken, irgendwie die Sportart hat sich marketingtechnisch irgendwo hinbewegt, es war schon mal nochmal woanders, also das gebe ich zu bedenken. Und tatsächlich, wer hat den ersten Blade Award für den besten Stürmer der Liga gewonnen?
Du?
Ja, tatsächlich ich. Und die Sache war ein bisschen kurios, weil es gab 3 Nominierte. Das war Andreas Gahlert, der damals natürlich überragender Spieler war und ich hätte jetzt auch gedacht, wahrscheinlich besser als ich. Dann war ich nominiert und dann glaube ich noch jemand Drittes. Und natürlich verrutschte das Ganze so ein bisschen in so einen Popularitätscontest, weil Andreas war natürlich jetzt im Raum, im Flowball-Raum des Ostens, da so hat er so seine Befürworter, aber so in der Szene vielleicht noch nicht so ganz der beliebteste. Und ich habe mir natürlich überhaupt keine Chancen ausgerechnet. Aber an dem Abend kam ich da in dieser Halle, in diesem Gala-Event und da waren so viele Leute und plötzlich kamen so einzelne Leute, tropften so bei mir vorbei und meinten, Andreas Kasche zum Beispiel, ja, drück dir die Daumen, ne? Ich habe für dich gestimmt. Ich sage, hä, das kann doch nicht sein, warum solltest du, okay, gut. Und schrittweise kamen immer mehr Leute und am Ende hatte ich das Ding in der Hand. Also ich will nur sagen, ne, es gibt eine Historie für ausgewiesene Spieler, auch wenn dieser Acrylpreis irgendwo im Keller verstaubt. Aber sollte Mario diesen Podcast hören, Mario, ich schätze es sehr, es ist irgendwo noch gut platziert und es gibt den Award und ich erinnere mich gerne dran.
Ja, guck mal, wenn man jetzt irgendwie mal so eine Timeline machen sollte, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie MVP, erste deutsche Floorball-Bundesliga, 2006, Jan Karlochwil, dann 15 Jahre lang nix. Dann irgendwann das Ding vor irgendwie 3 Jahren oder so, was Janik Wöpke, glaube ich, hauptverantwortlich gemacht hat. Und dann jetzt Florian Weißkirchen. Das ist doch top. Was ich übrigens wohin noch ergänzen wollte zum Coach des Jahres, ich wollte nicht nur Jani erwähnen, sondern auch Marco Ollonquist. Also ich glaube, für die reguläre Saison habe ich mir schon so ein bisschen Chancen ausgerechnet, das Ding zu bekommen. Wenn man die Playoffs dazu genommen hätte, hätte natürlich Marco das Teil holen müssen. Beziehungsweise wenn man Playoffs und Final Four zusammengenommen hätte vor allem. Also Hut ab, beide Titel holen. Mit einer Mannschaft, die vor der Saison, ich glaube, alle ihre Legionäre quasi durchgetauscht hat. Nee, Stepan Kostrom ist, glaube ich, da geblieben. Aber davon abgesehen, 4 neue Legionäre dazu bekommen, also doch mittelschwerer Umbruch in der Mannschaft und dann durch so einen Bug Querelen in der regulären Saison auch durch, aber dann beide Titel holen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also wie gesagt, wenn es um die ganze Saison gegangen wäre, hätte aus meiner Sicht diskussionslos Marco das Ding bekommen müssen. So, 2 Preise müssen wir noch nachreichen, die nicht in die Damen- und die Herrenkategorie gepasst haben. Und zwar gab es noch einen Sonderpreis für, und ich weiß gar nicht, was der offizielle Titel ist, ich glaube, er hieß einfach Sonderpreis. Wir haben überlegt, man könnte ihn für Influencing nehmen, auch wenn Fleming das nicht so gerne hört. Oder auch einfach für Einsatz für die Flowball-Community im Ganzen oder sowas. Und wie gerade schon gesagt, der ist an Fleming gegangen, der ja sicherlich in den letzten Jahren eine Menge gemacht hat für den deutschen Flowball von, also alleine, wenn man beim FZ17-Game anfängt und was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. Jetzt gerade läuft übrigens über, wenn ihr auf flowballzone17.com geht, läuft übrigens gerade eine sehr, sehr coole Vortragsreihe. Immer montags in Online-Fortbildungen. Kostet auch nicht wahnsinnig viel Geld, könnt ihr mal reingucken. Ich war schon bei der am letzten Montag dabei mit David Jonsson. Ist überragend. Also, wenn ihr irgendwie gerade euch in der Sommerpause ein bisschen fortbilden wollt, guckt da rein. Und es gibt noch Schiris der Saison. Das sind geworden Tim Galetzka und Steven Ehebrecht. Und das aus meiner Sicht ziemlich diskussionslos. Also, ich habe die beiden letztes Jahr als durchgängig relativ klar bestes Schiedsrichterduo in der Liga wahrgenommen oder in den Ligen. Von daher dazu herzlichen Glückwunsch, sicherlich verdient.
Und unser nächstes Thema ist die abgelaufene U19-WM. Das sind jetzt schon ein, zwei Wochen, die vergangen sind seitdem. Aber es war auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Turnier, das auch vielleicht ein bisschen ein paar Fragen übrig lässt. Ich würde es erstmal einführend zusammenfassen. Weltmeister Finnland, 4-3 im Finale gegen Tschechien gewonnen in der Overtime. In Tschechien ist noch das 3-3 gelungen in der 58. Minute, aber dann in der Verlängerung in der 68. Minute Heiskal, so ein seltsamer Querleger. Also das haben die Tschechen zu sich selbst auf den Füßen gestanden und dann haben die Finnen Gold geholt. Bronze geht an die Schweiz, die die Schweden geschlagen hat mit 4-3 im Penalty-Schießen. Dadurch für die Schweden keine Medaille von diesem Turnier. Deutschland hat im Grunde ein Spiel verloren bei der WM und trotzdem ja so gemischte Gefühle hinterlassen. Zunächst gab es ein 8-7 gegen Kanada, dann dank eines sehr, sehr späten Tores gab es noch diesen Sieg. 9-4 gegen Singapur, 10-2 gegen die Niederländer, dann eine klare 3-10 Niederlage gegen Norwegen und ein 10-5 gegen Australien. Am Ende stand Platz 9 zu Buche. So ein positives Highlight und ich glaube mich nicht zu erinnern, dass es jemals sowas schon mal gab, zumindest aus deutscher Sicht. Der Topscorer des Turniers kam aus dem deutschen Team und zwar ist es der Berliner Anton Weihrauch geworden mit 9 Toren, 5 Vorlagen, 14 Punkte in 5 Spielen, das kann man natürlich so ein bisschen relativieren. Klar, Deutschland hat gegen die etwas schwächeren Gegner gespielt, weil man eben aus dieser Division oder aus dieser Gruppe kam. Aber Hut ab. Und Anton war auch derjenige, der mich aus der Bundesliga begleitet hat. Das letzte Spiel habe ich mit Christian und mit Anton gespielt. Ich glaube, Anton war 16, Christian war 39, ich war 39 und der arithmetische Durchschnitt war erträglich. Aber so war das. Tillmann, wie blickst du auf dieses Event zurück?
Mit Fragezeichen. Also ich bin ja in der U19-Geschichte tatsächlich ein bisschen tiefer drin. Ich habe auch relativ viele von den Spielen geguckt. Jetzt einfach, weil ich bei super vielen von den letzten U19-WMs dabei war. Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich war bei den beiden U19-WMs in Deutschland dabei. Da habe ich Volunteer gemacht. Dann war ich bei den nächsten beiden U19-WMs. Die waren, glaube ich, beide in Schweden 2015 und 2017 war ich auch. Da habe ich so ein bisschen rasender Reporter für Floorball Deutschland gemacht. Die in Kanada habe ich leider auslassen müssen. Aber dann war ich 21 und 23 wieder dabei als Coach. Von daher, also ja, wenn du das irgendwie so lange begleitet hast, dann interessiert man sich irgendwie automatisch ein bisschen mehr dafür. Und deshalb habe ich mir auch sehr, sehr viele von den Spielen angeguckt. Also jetzt nicht alles und nicht jede Minute, aber zumindest mehr als nur Highlights. Und ich war ein bisschen underwhelmed von Deutschland, muss man sagen. Vor allem, weil, also klar, es ist ja immer diese leidige Diskussion, ne? Du verlierst halt das eine Spiel und das eine Spiel entscheidet darüber, ob du jetzt irgendwie eine geile WM gespielt hast und den Aufstieg geschafft hast oder ob es eine Kack-WM war und du das nicht geschafft hast. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen in Absolutismen packen möchte. Aber man muss ja sagen, auch die Gruppenphase von Deutschland war nicht gut. Also der 8-7-Sieg gegen Kanada war ja sowas von Last Minute. Ich glaube, sie haben erst in der 59. Minute, glaube ich, vielleicht sogar in der 60. den Anschlusstreffer geschossen zum 6-7. Und dann halt noch das 7-7 hinterherlegen können und das 8-7 hinterherlegen können. Also klar, das spricht dann auch irgendwo für Qualität, keine Frage. Aber ja, also dass man mit Kanada quasi auf Augenhöhe spielt, ist sicherlich was, was wir uns in unserer Entwicklung nicht unbedingt zuschreiben wollen. Und auch das Spiel gegen Singapur fand ich nicht so souverän. Also klar, da steht jetzt am Ende 9-4, das klingt relativ ungefährdet. Aber über weite Strecken hatte ich auch das Gefühl, Singapur spielt da ganz gut mit und wir haben jetzt auch nicht so die automatischen Mittel, um da irgendwie anzukommen. Das Spiel gegen Niederlande war natürlich dann sehr überzeugend. Also Niederlande war ja relativ hoch, also waren so ein bisschen Geheimfavorit, hatte ich das Gefühl in der Gruppe, weil da ja auch relativ viele Spieler mit skandinavischen Wurzeln oder halb skandinavischen Pässen oder sowas mit rumgelaufen sind. Von daher, das war natürlich beeindruckend. Norwegen war dann ziemlicher Rohrkrepierer. Da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, welches von den beiden Teams ist eigentlich immer in der besseren Gruppe. Es ist halt immer super undankbar, wenn du aus der unteren Gruppe kommst und dann quasi das entscheidende Spiel gegen ein Team spielen musst, das vorher gegen zwei Top-4-Nationen gespielt hat. Also ich glaube, du fühlst dich halt immer an, als würde der Gegner plötzlich Zeitlupe spielen, weißt du? Das ist natürlich immer ein gewisser Vorteil. Gleichzeitig kann man auch sagen, gut, wenn du in diesem Spiel bist, also quasi Vierter geworden bist in deiner Gruppe, da hast du 3 Tage lang hintereinander auf den Sack bekommen, da ist deine Stimmung wahrscheinlich nicht die allerbeste. Und dann spielst du halt gegen ein Team, was aus den unteren Gruppen hochkommt und super motiviert ist. Da kann man sich jetzt immer ein bisschen drüber streiten, wer den Vorteil und wer den Nachteil hat. Fakt ist einfach, im Prinzip hatten wir keine Chance gegen Norwegen. Und ja, das 10-5 gegen Australien dann am Ende war auch einigermaßen wackelig, aber da hat man, glaube ich, auch gesehen, dass Deutschland nicht mehr so die letzte Energie auf den Platz bringen konnte, einfach aus vielleicht Motivationsgründen, wie auch immer man das dann nennen möchte, was ich aber auch verstehen kann. Und am Ende war es dann ja trotzdem relativ souverän. Ja, ich bin so ein bisschen ratlos, weil ich habe das Gefühl, Deutschland hat schon relativ viel dafür getan, dass sie einen guten Kader dahin bringen. War ja zum Beispiel, ich glaube, 5 oder 6 von den deutschen Spielern kamen mehr oder weniger aus dem Ausland. Also Avicar ist ja sicherlich Lichtblick gewesen, der, glaube ich, auch 10-12 Scorerpunkte gemacht hat und sowas. Aber ja, in Schweden spielt. Und ich glaube, da waren irgendwie, wie gesagt, 5 oder 6 davon dabei. Was ziemlich viel ist. Also bei einer U19-WM in der Vergangenheit waren es, glaube ich, immer so, also waren immer welche dabei, aber es waren immer so 2, 3 oder sowas, die quasi ihre Wurzeln eher in der Schweiz hatten oder in Schweden oder wo auch immer, beziehungsweise Wurzeln in Deutschland, aber dann schon ein bisschen länger im Ausland gewesen sind. Und ich weiß aber nicht, ob ich das so sinnvoll finde, weil klar, es ist eine Weltmeisterschaft und es geht darum, die bestmögliche Leistung zu erzielen, aber die U-Mannschaften sollten ja schon auch irgendwie dafür da sein, die besten deutschen Spieler auszubilden. Und ich weiß immer nicht, wie sehr es uns jetzt voranbringt, wenn wir quasi, sobald Spieler einigermaßen gleichwertig sind oder vielleicht ein bisschen besser, aber quasi komplett in Schweden verwurzelt sind, wenn wir die dann in unsere U19-Nationalmannschaft packen. Das weiß ich immer nicht. Ich fand das Team auch ein bisschen undiszipliniert. Das klingt jetzt relativ hart, aber wir haben super, super viele Strafen bekommen. Und die haben uns teilweise auch im Boxplay ein bisschen das Genick gebrochen. Also nachher wurde die Quote dann wieder deutlich besser. Gegen, witzigerweise, Norwegen hat es, glaube ich, gepasst im Boxplay und gegen Australien. Aber in den Spielen vorher hat das immer wieder zu Situationen geführt, die wir nicht unbedingt brauchen konnten. Und ja, auch so in der Auslöse habe ich das Gefühl, dass da durchaus eine Menge Fehler passiert sind, die durchaus vermeidbar gewesen wären. Aber, um jetzt nicht hier nur die ganze Zeit auf die Jungs drauf zu kloppen, die haben, bin ich mir 100%ig überzeugt, ihr Bestes gegeben. Und zum Beispiel Toni, so wie ich ihn kenne, würde auch den Aufstieg in die AWM auf jeden Fall eintauschen, statt seines Topscorer-Titels. Aber ich finde auch, man hat gemerkt, dass es, ich glaube, im Fußball gab es irgendwann mal diesen Spruch, es gibt keine Kleinen mehr. Ich weiß nicht mehr, wer den Spruch gebracht hat, du erinnerst dich vielleicht. Und ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen auch auf dem Weg dahin. Im Floorball. Also klar, es gibt immer noch die Top 4, aber früher, ich kann mich noch daran erinnern, bei der U19 WM 2013 in Hamburg, da konntest du die Spiele in der B-Division teilweise echt nicht angucken. Also das war brutal, was da gespielt wurde. Das sah schon irgendwie ein bisschen aus wie Floorball, aber auch nicht so, als wäre das irgendwie nationalmannschaftsnah oder so, was da passiert. Und das hat sich, finde ich, schon sehr, sehr doll entwickelt. Also auch Teams wie Kanada, Singapur und die Niederlande, da waren echt viele Spieler dabei, wo ich das Gefühl hatte, ui, die können schon echt was am Stock und die sind durchaus echt gefährlich, wenn man denen ein bisschen Platz lässt und so. Also das, finde ich, um es mal umzudrehen, ist auch eine coole Entwicklung. Und ich glaube, man hat es auch als Deutschland eben nicht mehr so einfach, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Ja, also Kanada ist ja dann am Ende tatsächlich letzter geworden in diesen Final Standings, weil die dann gegen Singapur auch verloren haben, gegen Island. Also diese Riege hinter Deutschland ist tatsächlich, glaube ich, besser geworden, enger geworden. Also es gibt dort jetzt nicht mehr so dieses totale Fallobst, das stimmt schon. Deutschland ist ja dann auf dem 9. Platz und im Grunde alles, womit wir uns irgendwie messen wollen, ist ja eigentlich vor uns. Was mir aufgefallen ist, ist das körperliche Element. Also du hast ja gesagt, dass diese Strafen da so ein bisschen auch zu Buche geschlagen haben. Das stimmt und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also ich glaube, du kannst so 2, 3 Spieler rausholen, wo du sagst, okay, das ist jetzt so der körperliche Zustand, in dem so ein Spieler in der Phase gegen diese Konkurrenz sein soll. Aber gerade gegen Norwegen hast du gesehen, dass da fehlt einfach pures Gewicht, ja, und auch gewissen Maß Muskelmasse. Also das Niveau ist einfach hochgegangen. Und ich sehe das bei so einem Anton natürlich, der zwar nicht der Größte von der Höhe her ist, aber ist natürlich ein ziemlicher Schrank geworden.
Der hat Muskelmasse für 2 mitgebracht. Einen hat er mit ausgeglichen.
Ja, absolut. Und ich sehe das halt ziemlich kritisch, dass also wir wirklich begreifen müssen, dass diese Fitness, jetzt nicht nur von der Ausdauer her, sondern auch einfach von dieser Fähigkeit, ein hartes Spiel zu spielen, das immer noch sauber ist, dass das halt wesentlich ist, um innerhalb dieser zweiten Reihe sich dann tatsächlich durchsetzen zu können. Und was vielleicht damit ein bisschen zusammenhängt, Florian Büchting hat uns geschrieben und er meinte, er versteht nicht oder er wird es einfach vorschlagen, dass man so eine Auswahl aus diesen U19-Spielern auch zu so einer 3-in-3-WM schickt, damit die sich da mal abhärten, dass man das halt bei den anderen Teams recht gut sehen kann. Also das wäre vielleicht so eine der Maßnahmen. Aber auf jeden Fall brauchen diese Jungs Routine und sie brauchen auch einfach diese Erfahrung, sich da auf internationalem Niveau halt körperlich durchsetzen zu können. Ich glaube, das könnte schon helfen.
Ja, bin gespannt, in welche Richtung die Reise geht. Ich finde, man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sowas nicht überbewertet. Es ist halt ein Turnier von einem Jahrgang quasi. Von daher, das kann nächste Saison, hätte ich fast gesagt, in 2 Jahren bei der nächsten U19 WM der Herren schon wieder ganz anders aussehen. Aber ist sicherlich ein kleines Warnzeichen, würde ich sagen. Apropos kleines Warnzeichen, es gab auch noch ein sehr, sehr großes Warnzeichen. Und zwar müssen wir eigentlich über Schweden reden, die ja einfach komplett ohne Medaille aus dem Turnier gegangen sind. Weißt du noch, wann es das letzte Mal gegeben hat, Jan?
Ja, ich wollte es spontan aus dem Gedächtnis kratzen und es fällt mir nicht ein.
2015 in Helsingborg, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es war 2015, nicht 2017 in Växjö. Aber das war auch übel. 2015 war die letzte Scharte, also genau 10 Jahre her. Und jetzt sind sie wieder so unterwegs. Und klar, Finnland und Tschechien hatten beide auch super Truppen dabei, aber normalerweise, also eine Medaille schafft Schweden ja eigentlich immer. Und ja, aber ich fand Schweden auch von vorne bis hinten nicht überzeugend, muss ich sagen. Und das Witzige ist, in den beiden U19-WMs 2019 und 2021 hat ja auch schon nicht Schweden gewonnen, sondern beide Male Tschechien. Und da war noch so ein bisschen die Überlegung, naja, okay, aber Tschechien jetzt auch goldene Generation, ne? Einmal Philipp Langer, zweimal Philipp Forman hatten sie dabei, so, die waren halt auch einfach sehr, sehr gut. Und dann 2023 hat dann ja Schweden wieder gewonnen. Und dann war so, die Verhältnisse sind wieder richtig gerückt und Schweden wieder on top und jetzt, also die nächsten U19-WMs holt dann natürlich auch Schweden. Und im Nachhinein habe ich jetzt so das Gefühl, weiß ich gar nicht, ich habe das Gefühl, der letzte U19-Kader von Schweden, also der 2023er, der war halt einfach völlig Banane. Also mit so Leuten wie Kohonen und Ulriksson, die jetzt quasi den schwedischen Titel geholt haben und da schon eine überragende Rolle gespielt haben. Oder Daniel Kallentun, der gegen sie gespielt hat. Oder Arvid Ese und wie sie alle heißen. Also ich weiß gar nicht, ob man sich da in Schweden vielleicht auch so ein bisschen Gedanken gemacht um die Entwicklung oder ob man einfach noch sagt, nö, war ein Ausrutscher, das passt schon, 2023 war ja gut, 2027 holen wir das Ding wieder.
Ja, und für die Schweizer ist es dann wiederum eigentlich ein positiver Lichtblick, weil die haben jetzt in letzter Zeit schon damit zu kämpfen gehabt, dass man ihnen so einen gewissen Abschwung nachsagt und das ist ja dann doch jetzt zumindest ein kleiner Hoffnung.
Das stimmt. Hast du das Penalty-Schießen gesehen zwischen Schweiz und Schweden?
Nee.
Brutal schlecht von Schweden. Also wenn du eine ruhige Minute hast, guckst du die ruhig nochmal an. Ich glaube, die meisten Bälle von Schweden kommen nicht mal aufs Tor. Und ich glaube, der eine, der aufs Tor kommt, ganz am Ende rutscht so aus der Kelle und rollt so einfach mit 5 km/h in die Mitte der Beine vom Torhüter. Und nicht so nach dem Motto, ich wollte dich tunneln, sondern da war einfach alles zu. Also das war... Ja, da war, glaube ich, viel, viel Nervenflattern angesagt bei Schweden.
Da können die vielleicht nach Chemnitz wechseln.
Oh, okay. Wolltest du den Bogen schlagen zum Final Four oder wie darf ich das verstehen?
Ganz elegant geschafft, oder?
Ja, können andere beurteilen. Aber
dann wandern wir mal rüber.
Wollte ich gerade sagen. Wir gehen zum zweiten Thema von heute und sprechen über das Final Four. Und beim Thema Final Four fangen wir natürlich an mit dem, was ihr hoffentlich schon wisst und sprechen kurz über die Ergebnisse. Und zwar gab es am Samstag die beiden Halbfinals zwischen Hamburg und Bonn bei den Ladies. Das hat Hamburg 10-1 gewonnen. Und zwischen Leipzig und Wernigerode. Das hat Leipzig mit 11-2 gewonnen. Dann gab es die Halbfinals der Herren. Da war das erste Weißenfels gegen Ebersgünz. Das ist 12-2 ausgegangen und es stand auch schon 5-0 nach einem Drittel. Also bis zu diesem Zeitpunkt, nach 3 Spielen am Samstag, war das ein arschlangweiliges Final Four. Ich entschuldige mich da auch nicht für die Wortwahl, es war einfach so. Kann halt niemand was führen, ne? Also die Teams, die spielen irgendwie. Also es kann halt das eine Team schlechter spielen, das andere Team besser oder so. Aber ja, bis zu dem Zeitpunkt fand ich das Final Four von den Spielen her einigermaßen enttäuschend. Zu allem anderen kommen wir noch. Aber es gab ja noch 3 Spiele und die haben sich dafür ein bisschen revanchiert. Und zwar gab es dann das zweite Halbfinale zwischen Hamburg und Chemnitz, was, Jan, du hast es angerissen, im Penalty-Schießen entschieden werden musste. Und es ging nicht gut für Chemnitz aus. Hamburg hat 5-4 gewonnen im Penalty-Schießen. Und dann gab es am Sonntag die Finalpaarung. Das war dann mehr oder weniger wie erwartet Leipzig gegen Hamburg, wo sich dann nach einer echt aus meiner Sicht hochklassigen Partie die Leipzigerinnen 4-3 durchgesetzt haben nach Verlängerung. Für die Hamburgerinnen gefühlt krasses Déjà-vu von vor 2 Jahren, wo sie auch im Finale gegen Dümpten auch in Verlängerung verloren haben. Und soweit ich mich erinnere, sogar nach einem ähnlichen Tor. Nur, dass damals die Torschützin von Dümpten, glaube ich, über die rechte Hamburger Seite gelaufen ist und diesmal war es die linke Seite. Aber ich hatte da wirklich brutale Flashbacks zu 2023. Und im Finale der Herren standen dann Weißenfels gegen Hamburg. Das war auch eine super, super, super enge Partie. War häufig so, Weißenfels geführt, Hamburg ausgeglichen, Weißenfels geführt, Hamburg ausgeglichen. Irgendwann hat auch Hamburg geführt. Und kurz vor Ende im Powerplay macht dann Weißenfels das 5-4. Ich glaube, da war nur noch eine Minute auf der Uhr. Und im 6-5 hat Hamburg es dann nicht mehr geschafft, ein Tor zu schießen. Ja, wollen wir direkt über das Sportliche reden, Jan? Oder ich spiele dir mal den Ball zu. Was ist dir so im Stream aufgefallen?
Also ich hätte Hamburg tatsächlich gegönnt, dass sie hier einen Titel holen. Sie haben mich ein bisschen enttäuscht. In den letzten Jahren habe ich mich so ein bisschen zu so einem geheimen Hamburg-Fan gemausert. Also gegen Chemnitz fand ich sie phasenweise extrem passiv. Also wir hatten ja diesen seltsamen Pfiff im Playoff-Finale, im Playoff-Halbfinale, Viertelfinale zwischen Chemnitz und Berlin, wo es diesen Pfiff für verzögertes Spiel gab. Und das hätte ich mir fast schon für Hamburg gewünscht im Halbfinale. Aber gut, hat es gereicht, weil Chemnitz dieses Jahr irgendwie nicht weiß, wie man Penalties schießt. Und im Finale klappt halt nur ein einziges Tor aus dem 5-5. Der Rest war ja sehr ansehnliches, aber dann doch recht beschränktes Powerplay-Spiel.
Und das 5-5 war ein Freischlag. Also das eine Tor im 5-5 war ein Freischlag.
Naja, okay. Naja, ich meine, dass die Hamburger im Grunde, glaube ich, ein Tor aus dem regulären 5-5-Spiel.
Genau, das meine ich. Also das eine Tor, was sie im 5-5 machen, ist ein Freischlag-Tor. Ja, genau. Also es ist nicht mal aus dem regulären Spiel, sondern es ist ein Einschlag aus der Ecke.
Und da hat sich schon so ein bisschen angefühlt, dass ihnen dann halt im Vergleich zu Weißenfels einfach der Spielfluss gefehlt hat. Und ich glaube, da kann es tatsächlich von Vorteil sein, dass Weißenfels kurz zuvor da seine Serie noch spielen konnte, im Finale da vielleicht auch nochmal ein bisschen Euphorie mitbringt. Und ich muss auch sagen, dass ich während der Veranstaltung an deine Worte denken musste, die, glaube ich, schon auch wiegen. Und zwar, dass einfach dieser Zeitunterschied und diese Zeit der Regeneration, die du noch mal hast, schon schwer wiegt. Und ich habe irgendwo mitbekommen, dass geplant wird, nächstes Jahr wahrscheinlich das irgendwie zu tauschen, damit auch mal die Herren früher spielen und man das Ganze irgendwie wechselt. Also ich weiß nicht, ob das dem Ganzen gut tut. Ich glaube, wenn wir dann jetzt gleich noch über das Format reden, dann kann man das nochmal neu aufgreifen. Das sind so ein bisschen das, was bei mir hängen geblieben ist, bei den Herren. Und bei den Damen fand ich das Finale tatsächlich sehr erfrischend. Ich hatte davor ein bisschen das Gefühl, dass auch die Playoffs fand ich jetzt sportlich, habe ich schon mal besseres Damen-Floorball gesehen in Deutschland. Aber das Finale im Pokal fand ich schon super solide und hat eigentlich auch Spaß gemacht.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe nach dem Final Four so ein bisschen drüber nachgedacht, nochmal über das Sportliche. Und ich fand tatsächlich, der Damen-Floorball, der gespielt wurde, war besser als der Herren-Floorball. Mhm. Ich glaube, das Gefühl hatte ich nach einem Final Four noch nicht so oft, weil, also es ist ja nun mal einfach so, dass der Herren-Floorball in Deutschland und, also das ist einfach besser. Also muss man sich ja nur die Ligenstrukturen für angucken, ne? Gibt, was weiß ich, wie viele Bundesliga-Teams bei den Herren, nur 8 Teams bei den Damen, gibt viel mehr Spieler als Spielerinnen und so weiter und so fort. Also das spielerische Niveau, auch wenn man das Geschlechterthema jetzt mal ausblendet, ist bei den Herren theoretisch schon auf einem höheren Niveau. Und ich finde, das hat man beim Final Four nicht gesehen. Also ich fand die Damen tatsächlich so von der Spielanlage her und so hatte ich das Gefühl, die wissen ein bisschen besser, was sie wollen und haben teilweise auch deutlich strukturierter gespielt, ohne dass es halt, und mit strukturierter meine ich jetzt nicht, wir stellen uns hinten hin und schieben die Bälle hin und her, sondern das war vielmehr so ein bisschen, wir gucken nach Gelegenheiten, spielen nochmal den anderen Extrapass, gab bessere Spielzüge, ich finde, es sind schönere Tore gefallen bei den Damen. Da schlänzt halt niemand das Ding von der Mittellinie einfach kurz in den Winkel, das jetzt nicht, aber ja, also wie gesagt, ich war vom Damenniveau sehr angetan. Und beim Herrenniveau tatsächlich einigermaßen enttäuscht, muss ich sagen. Also Ebersgüns gegen Weißenfels war ja einfach quasi ein Non-Game. Also ich will den Ebersgünsern nicht zu nahe treten, aber 5-0 nach einem Drittel und danach hat Weißenfels das easy runtergespielt. Bei Chemnitz gegen Hamburg fand ich Hamburg okay und Chemnitz nicht gut. Also das fand ich auch ganz komisch, weil Hamburg hatte ja, glaube ich, 10 Wochen Pause oder so. Und auch Chemnitz hatte ja lange Pause, aber ich glaube, da waren es immer noch 5 Wochen oder sowas. Oder vielleicht auch 6, ich weiß es nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass Hamburg in dieser diese Pause viel besser getan hat als Chemnitz irgendwie. Also ich dachte, dass vielleicht Chemnitz physisch besser wieder reinkommt, weil die noch näher dran sind am Spielniveau, weißt du? Also weil die nicht so lange brauchen, um vielleicht wieder in die Gänge zu kommen. Aber ich fand Hamburg von der ersten Minute an gedanklich und von den Beinen her ein bisschen frischer. Und was ich bei Chemnitz diese Saison über richtig, richtig cool fand, ist, dass ich fand die richtig schwer auszurechnen. Also die Linien haben unterschiedlich gespielt. Du wusstest nie, spielen die über außen tief, spielen die irgendwie durch die Mitte, ziehen Verteidiger ein und so. Ich finde, die waren super schwer auszurechnen. Bis auf im Halbfinale gegen Hamburg. Da habe ich das Gefühl, haben sie immer das Gleiche gemacht, haben sich hinten die Bälle zugeschoben und irgendwann haben sie einen langen Bandenpass gespielt auf einen Flügel von ihnen, der einigermaßen frei war in der Ecke. Und der wurde dann halt irgendwie von Paul Dall oder Pascal Kern oder so einfach aufgefressen, dann war es ein Ballverlust. Und wenn sie die Option nicht gesehen haben, haben sie eine Bogenlampe gespielt. Also die Spielanlage habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich fand auch Hamburg, wie du es dann schon sagtest, fand ich nicht wahnsinnig gut. Und gegen Weißenfels, finde ich, wurde es nochmal deutlich auffälliger, weil das einfach so ein Standaufbau war. Also ich finde, das war ganz viel Bällegeschiebe, bis irgendwo vielleicht jemand frei ist. Und ich hatte das Gefühl, das würde ich gerade gegen Weißenfels nicht machen, weil ich habe das Gefühl, in diesen Setplay-Geschichten, weißt du, wo du halt so, hinten steht ein massiver Block, wir schieben uns ein bisschen den Ball zu, irgendwann löst sich einer, wir spielen den an, der schießt ein Tor. Das ist, finde ich, das, was Weißenfels genau richtig, richtig gut kann und was sie die letzten Jahre auch schon gut konnten. Ich glaube, so gefällt auch das erste Tor von Kaisch. Der lässt sich auf einmal außen an die Bande fallen, macht einen Slapper ins Tor. So, ja, also ich hätte gedacht, dass Hamburg viel mehr auf dieses körperliche Abtempo, wir spielen Transition ohne Ende geht. Und das, finde ich, war die ersten 30 Minuten gar nicht zu sehen und ist erst hinten rausgekommen. Und wie du schon sagtest, also wenn du es nicht schaffst, ein Tor aus dem offenen Spiel zu schießen, dann ist es natürlich auch schwierig. Also wenn du dich quasi aufs Powerplay und auf Standardsituationen verlassen musst. Ja, das war mein Eindruck zu dem ganzen Sportlichen. Jetzt mal, wo man jetzt vor Ort gewesen ist und ich bin jetzt nicht so der Final Four-Kritiker schlechthin. Ich war tatsächlich noch gar nicht bei so vielen Final Fours. Ich war bei den letzten 3 Final Fours in der Max-Schmeling-Halle und ich war bei dem anderen Final Four in Berlin. Jan, war das 2018?
Das war 2018.
Okay, da war ich und ich war in Hamburg. Das war, glaube ich, irgendwie 2014 oder so. Aber ich habe ganz viele auch nicht mitgenommen. Das war ja häufiger mal in Leipzig und in Dessau war es schon. Auf Föhr war ich witzigerweise auch nicht, obwohl es um die Ecke war. Da konnte ich irgendwie nicht. Von daher ist es jetzt nicht so, als hätte ich schon unendlich viele Final Fours gesehen. Aber nach allem, was ich bisher so mitbekommen habe, war es von der Orga her, von der Location her und sowas, war es aus meiner Sicht das beste Final Four, was wir je hatten. Abgesehen von den 3 Max-Schmeling-Hallen-Final Fours. Ich glaube, die sind so ein bisschen außer Konkurrenz. Ich glaube, es war auch von vornherein klar, dass wir da nicht rankommen und das war auch total okay. Ich glaube nicht, dass das die Erwartungshaltung war, aber die Halle fand ich super. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie in der Orga größere Kinken gab oder sowas, sondern das fühlte sich für mich an, als wäre es alles super rund gelaufen. Catering war so ein bisschen mittel. Es gab halt einen Stand mit Essen und Trinken. Und die waren immer ein bisschen überfordert, wenn die Leute in der Drittelpause gekommen sind. Also die haben es, ich finde, du musst es irgendwie schaffen, so eine halbe Halle oder so, sag ich mal, in der Drittelpause durchs Catering zu schleusen. Zumindest zuschauermäßig meine ich jetzt. Und da war es halt irgendwie so, dass du teilweise 10 Minuten nach Wiederanpfiff warst du immer noch nicht dran in der Getränkeschlange. Aber da kannst du als Ausrichter teilweise auch nur so begrenzt viel machen. Also wenn dann der Catering läuft ja teilweise über die Arena selbst. Und wenn die sagen, wir machen das so und so, dann wird das halt so und so gemacht. Aber es gab zum Beispiel eine Gratis-Garderobe, das war sehr, sehr cool. Die Leute waren alle super nett, also die Volunteers wirkten alle mega engagiert. Es waren unendlich viele Volunteers da. Also egal, wo du hin willst, da waren noch irgendwie auf der Tribüne waren dann welche, die noch so ein bisschen Ordner gemacht haben und so. Also ich glaube, da war wirklich, also auf jeden Fall der komplette Verein Zwicke im Einsatz und wahrscheinlich noch Eltern und Freunde und Bekannte von denen. Das war cool. Ja, wie gesagt, Abläufe waren super. Der eine Kinken war so ein bisschen diese Award-Zeremonie, die es gab, an der ich dann ja selber auch teilnehmen durfte. war, glaube ich, war einfach das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und das war dann eben quasi, das Finale war jeweils vorbei und dann gab es diese ewig lange Ehrung. Da taten mir immer die Verliererteams so ein bisschen leid, muss ich sagen, weil die halt ganz, ganz, ganz lange noch am Rand sitzen mussten, bis sie dann irgendwann ihre Silbermedaille abholen durften oder mussten und dann gehen konnten. Aber wie gesagt, das war das erste Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das zum nächsten Mal, wenn das in dem gleichen Rahmen wieder passieren wird, ein bisschen entzerren wird. Und dann auch direkt ein bisschen gestreamlined wird. Also war jetzt keine große Sache, das war nur das eine, was mir aufgefallen ist. Zwickau ist eine ganz nette Stadt. Also die Arena war fußläufig aus der Innenstadt, irgendwie 15 Minuten oder so. Die Innenstadt war auch nett. Ja, ich habe, die Erreichbarkeit war scheiße, aber es geht auch nur für mich, weil ich halt aus Kiel komme. Das war jetzt auch nichts, was irgendwie überraschend kam. Aber an sich, finde ich, war das vor Ort echt eine runde Veranstaltung.
Toll, also wir teilen auf, du machst Good Corp, ich mach Bad Corp. Oder
ist das der Plan? Wie immer, Jan, wie immer.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch, wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut, deshalb haben wir gesagt, du machst einfach so die Vor-Ort-Erforschung und ich schaue es mir so ein bisschen von außen an. Ich war nicht vor Ort. Ich versuche so ein bisschen diesen kommunikativen oder diesen Marketing-Ansatz von außen so ein bisschen aufzugreifen, also wie man letztendlich die Veranstaltung wahrgenommen hat, wenn man eben nicht vor Ort war. Was ich mitbekommen habe, ist tatsächlich, dass diese Orga vor Ort einfach wirklich sehr gut lief und auch von außen war zu sehen, dass die Arena wirklich wirklich top ist. Also auch von der Größe her einfach gut zur Sportart passt. Auch die Bilder, die da irgendwie geschaffen wurden, seien es jetzt Fotos oder irgendwelche Videosnippets, haben, glaube ich, sehr gut ausgesehen und funktioniert einfach schön, weil du hast diese Kuppel über dir, das sieht halt schon ein bisschen spacig aus und ich glaube, das passt ganz gut. Und insofern muss man wirklich sagen, also Hut ab vor Zwickau, das ist ja ein Regionalligist, Verbandsligist, der, glaube ich, mit großen Veranstaltungen nicht so viel zu tun hat, aber sie haben ja offensichtlich gute Unterstützung auch von der Lokalpolitik bekommen und konnten halt sowas wirklich stemmen. Also wirklich Hut ab und ich glaube, die Szene ist ihnen viel schuldig dafür, dass sie das so gestemmt haben.
Vor allem so kurzfristig, ne? Das muss man ja nochmal dazu sagen. Es war ja eigentlich gar nicht geplant, dass das Final Four ausgeschrieben wird. Und jetzt, also das Final Four, das nächste ist ja schon lange ausgeschrieben. Also die Vorlaufzeit ist jetzt deutlich höher. Sorry, wollte ich nochmal sagen. Also ich finde, man kann den Einsatz von den Jungs und Mädels da echt nicht hoch genug bewerten. Das ist einiges, was die in echt kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben.
Genau. Das sehe ich genauso. Jetzt muss man aber dann wiederum objektiv sagen, wie sah es denn nach außen aus? Und ich muss tatsächlich sagen, dass die Kommunikation der Veranstaltung davor und währenddessen, also dann mit dem Nachlauf hat sich ein bisschen verbessert, tatsächlich sehr, sehr schwach war. Also in so vielen Bereichen. Also was auf mich irgendwie wirkte, war, als ob sich der Dachverband total von dieser Veranstaltung entkoppelt hat und man dann Zwickau gesagt hat, okay, ihr macht jetzt die Orga vor Ort und ihr kümmert euch letztendlich auch um die Vermarktung. Und ich glaube, das war zu viel. Also Zwickau schafft es, so eine super Veranstaltung vor Ort zu machen, aber dann muss natürlich der Dachverband mit seiner vermeintlichen Kompetenz im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, was auch immer, den Part nehmen und letztendlich vergolden und auch für diese Kommunikationsarbeit was leisten. Und das ist ja wirklich null passiert. Also alleine der, um ein bisschen konkret zu reden, also es gibt ja irgendeinen Instagram-Account des Dachverbandes, das ist ja im Augenblick so das stärkste einzelne Tool, was es in unserer Szene gibt. Und wenn ich da zum Final Four drauf geguckt habe, da war einfach nichts. Also da waren irgendwelche Reels, aber da hat man, also irgendwie so eine Vorarbeit zu leisten, war nichts. Auch während der Veranstaltung ist unglaublich wenig passiert. Dann irgendwann kam cooler Content von den Vereinen, also David Reich und Chemnitz und der Kollege Tritschler macht ja immer tolle Sachen, das entsteht dann plötzlich. Aber dass man jetzt davor oder im Rahmen der Veranstaltung wirklich irgendwie nach außen was mitbekommen hätte, dass man hat, oh, geil, da habe ich richtig Bock hinzureisen, mir das anzuschauen, null. Also das war wirklich nicht vorhanden. Und ich glaube, das deutet schon wieder, und ich weiß nicht, wie wiederholst du zum 16. Mal, aber der Dachverband braucht eine hauptamtliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter im Marketing. Ja, weil mir ist völlig bewusst, dass die Leute, die da jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind, die machen das entweder umsonst oder für einen ganz, ganz schmalen Taler. Und um das hier wirklich langfristig aufzuziehen, muss man sich da wirklich reinlegen und dafür braucht man die entsprechenden Ressourcen. Was Livestream angeht, das ist ja ein wichtiger Bestandteil, weil es ist ja das, wie die ganze Szene, die eben nicht vor Ort ist, das irgendwie tragen kann oder verfolgen kann. Die wurde ja outgesourced jetzt an dieses Spray TV, glaube ich, hieß hieß die Spade TV, hießen die Kollegen, kommen ja aus dem Eishockey, ich glaube, die übertragen die zweite Eishockey-Liga. Das fand ich technisch eigentlich ganz gut umgesetzt, vor allem auch die Moderatoren, also die sportartfremden Begleiter, haben natürlich gewisse Skills, wie man so eine Sportveranstaltung kommentiert. Das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Gleichzeitig muss man sagen, dass einfach diese Plattform einfach alles andere als sexy ist. Und was ich nicht verstehe, ist, wie man sowas, also wie man ein Spiel streamen kann, ohne dass man die Option hat, zurückzuspulen oder sich darin so ein bisschen zu bewegen. Entweder mir fehlte dazu in dem Augenblick die Kompetenz oder es hat die Funktion tatsächlich nicht gegeben. Und überhaupt verstehe ich es nicht, warum wir es nicht schaffen, über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich eine Plattform zu schaffen, wo einfach jeder Flowballer und jede Flowballerin und die Leute von außerhalb da hingehen können und wissen, da gibt's Flowball und diese Plattform wird irgendwie entwickelt und kultiviert und dann ist da einfach Flowball zu Hause. Stattdessen wandern wir von links nach rechts. Ich glaube auch ich wollte vor der Veranstaltung jetzt nicht kritisieren, um so eine selbsterfüllende Prophezeiung zu verursachen. Ich glaube auch, dass man da jetzt irgendwie so eine neue Website dafür gebaut hat, die natürlich, also die nicht funktioniert hat. Also die war mit keinen News befüllt, da war irgendjemand überfordert, der dafür verantwortlich war. Und auch diese Farbsetzung, dieses seltsame Bordeaux-Rot, das hat nicht funktioniert. Also ich will damit nur sagen, also ich glaube, diese Austragung der Veranstaltung, die Organisation der Veranstaltung, das wissen wir mittlerweile als Sportart, das können wir. Ja, wir schaffen es, diese Sache als solche tatsächlich zu stemmen, aber wir schaffen es gerade null davon zu profitieren. Und das Final Four ist dafür da, um diese Sportart zu verbreiten und zu vermarkten. Und Philipp Schumann war da, also der Präsident des Weltverbandes, der hat sich das davor angesehen, hat ihm auch gefallen. Und als man ihn so ein bisschen gefragt hat, was sind jetzt so die Hürden, da meinte er, naja, also es ist halt wichtig, dass man versteht, dass also diese Sportart ist ja für die Fans und diese Sportart muss nach außen wirken. Und ich glaube, dass diese Sportart oder dass diese Veranstaltung halt kaum nach außen gewirkt hat. Und das finde ich traurig, gerade wenn man sich dessen bewusst ist, wie viel Arbeit man da reingesteckt hat. Also es ist wieder so ein kleiner Schritt zurück gewesen. Und ich glaube, vor Ort zum Finale waren da was, 1400 Zuschauer, 1500 oder irgendwie so den Dreh.
Ja, das war offiziell. Ich glaube, dass es nicht ganz so viele waren.
Ja, ja.
Also das sah nicht nach 1500 aus. Ich hätte, also ich vierstellig locker, aber eher so 1-1 oder so, hätte ich jetzt gesagt. Aber es ist ja auch immer die Frage, wie sie das berechnen. Ne? Also gerade bei so einer, in der Regionalliga stellst du dich ja hin und zählst Zuschauer und dann bist du fertig. In der Bundesliga geht das teilweise auch noch. Bei so einem Event ist das eher schwierig. Von daher, ich weiß nicht, ob sie einfach Ticketverkäufe gezählt haben und dann vielleicht Ticketverkäufe vom gesamten Tag. Und vielleicht bist du da bei 1400, aber die müssen ja auch alle da sein. Deshalb, mein Eindruck war so vom ungefähr wissen, wie viele Leute in die Arena passen und ein bisschen den Blick schweifen lassen, waren es eher 1000 und ein bisschen. Also aber das ist ja auch total okay.
Also wir hatten, ja,
Für Zwickau, also für die Lage finde ich es okay.
Ja, also wir hatten ja 2018, hatten wir glaube ich in Berlin, wir haben es immer so Foto gemacht von der einen Seite, Foto von der anderen Seite und dann einmal so durchgeflogen. Wir hatten ja irgendwas über 2000 Zuschauer. Und Berlin ist ja zwar Berlin, aber so ein bisschen vom Schuss. Und Zwickau ist ja eigentlich in diesem Einzugsgebiet, wo Leipzig, wo Weißenfels, wo Chemnitz auch relativ zügig rankommen. Klar, nicht der ganz der Westen und es ist keine ICE-Strecke, aber das will ich damit auch sagen. Ne? Also es ist halt als Lösung zwar wieder gut organisiert, aber es ist halt wieder auch ein Schritt zurück, zum Beispiel was die Zuschauerzahlen angeht. Mhm. Und wir sind eigentlich als Sportart nicht in der Situation, dass wir Schritte zurück machen sollten. Insofern, ja, ich soll es, also wenn es keine anderen Optionen gibt, ich glaube, Zwickau hat sich empfohlen, als Organisation erhalten zu bleiben. Und jetzt müssten wir als Szene, und das ist kein Vorwurf an den Dachverband, ne? Das ist ein Vorwurf an uns alle. Also wir sind alle der Dachverband. Ja? Es gibt da nicht irgendwelche Leute, die ihren Job nicht richtig machen, sondern wir müssen halt aktiv werden und die Vereine müssen einzelne Leute abstellen, die dann diesen Verband bilden können. Wir müssen bereit sein, da rein zu investieren, damit sich Personal auch finanzieren lässt, das sich dann halt darum kümmert. Und im Augenblick vegetieren wir so ein bisschen dahin und wenn wir dann sowas Schönes bauen wie das hier, dann fühlt sich manchmal so ein bisschen undankbar an.
Ja, genau. Also gerade weil ich glaube, alle, die da waren, sagen, oh, es war eine total runde Veranstaltung und da kam man wieder hin. Und die es von außen geguckt haben, sagen wahrscheinlich, boah, waren halt Spiele, weißt du? Und ja, eigentlich musst du ja zumindest dahin kommen, dass das so einen gewissen Sog entwickelt, ne? Also, dass Leute Bock haben, zum Final Four zu kommen, auch ohne, dass sie mal da gewesen sind. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht passiert, wie du schon sagtest. Naja, schauen wir mal, wo es nächstes Jahr hingeht. Die Ausschreibung ist ja schon durch und alles, glaube ich. Von daher, ich weiß gar nicht, wann das verkündet wird. Mal gucken, wo es im nächsten Jahr landet. So, und dann sind wir durch mit unserem zweiten Thema und gehen über in unser drittes und letztes für heute und liefern euch noch nach das Europafenster. Und da geht es um die Schweiz und um Finnland. Wir legen los mit der Schweiz. Da gab es ja auch ein Superfinal, ist mittlerweile auch schon ein bisschen paar Tage her. Deshalb reden wir gar nicht so lange vom Sportlichen, sondern ein bisschen mehr um so generelle Entwicklungen. Und zwar im Superfinal haben bei den Damen die Jets entspannt 9-2 gegen Zug gewonnen. Also das war eine ziemlich einseitige Nummer. Ich glaube, da haben sich viele Leute vorher mehr erwartet. Und die Jets haben jetzt auch ihren 6. Titel in Folge gewonnen. Also Damen-Floorball wird mittlerweile einigermaßen langweilig scheinbar in der Schweiz. Und das ist immer so eine Serie, die finde ich tatsächlich nicht hoch genug geschätzt wird, weil die Jets irgendwie vor 2-3 Jahren einmal ihren kompletten Kader ausgetauscht haben. Also das ist wirklich nicht, es ist nicht so, als wäre das eine Dynastie, die einfach jedes Jahr wieder durch die Liga marschieren würden, sondern ich glaube, von den Leuten, die da jetzt spielen, vor 5 Jahren hat da noch fast niemand gespielt. Also die haben es, das ist durchaus auch richtig, richtig gutes Coaching, richtig gutes Management, die haben da einiges auf die Beine gestellt, um das gewährleisten zu können. So, und dafür, dass das Spiel einigermaßen langweilig war, hat das Herrenfinale aber mehr als Ausgleich geleistet, würde ich behaupten. Da war nämlich auch Zug United vertreten als amtierender Meister und die haben das Ding gewonnen mit 9-8 gegen die Unihockey Tigers. Und ja, bei Spielen in der Schweiz, wo die Tigers beteiligt sind, da kann man sich immer auf ein bisschen was einstellen. Also die spielen halt, ne, wenn in der Schweiz ist ja mittlerweile Low-Event-Unihockey so ein Unwort, glaube ich, nach der letzten WM. Und die spielen, glaube ich, das, was man High-Event-Unihockey nennen kann. Also das ist wirklich nach vorne, nach hinten, Transition-Spielen. Sobald man einigermaßen in einer vernünftigen Position ist, wird der Ball aufs Tor geknallt. Scheißegal, ob das irgendwie die beste Position ist oder nicht. Also wenn man Entertainment will, dann kann man den Tigers schon ganz gut zugucken. Und Zug natürlich mit ihrer überragenden Legionärsqualität können natürlich auch dagegen halten. Und das war wirklich auch ergebnistechnisch krasses Hin und Her. Also war brutales Finale. Zug damit jetzt zum 2. Mal in Folge Schweizer Meister. Und Albin Schögerin hat, glaube ich, auch wieder den MVT-Titel gewonnen bei den Herren. Jo. Was noch ganz witzig war, bei den Herren waren so ein bisschen gegensätzliche Welten im Finale. Also gerade weil, ich habe es gerade schon angesprochen, Zug kommt sehr viel über dieses, wir rekrutieren wirklich krasse Spitzenlegionäre, also wirklich Weltstars im Floorball. Und die Tigers waren zum ersten Mal überhaupt im Superfinale. Und haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie einen kompletten Schweizer Kader haben, aber wenn sie Legionäre haben, dann spielen die zumindest keine große Rolle. Also ein bisschen gegensätzliche Philosophien und sehr, sehr cool zu sehen, dass, ja, ich glaube, war vielleicht auch ein wichtiges Zeichen für die Schweizer Szene, dass es theoretisch auch mit Schweizer Spielern gehen kann. Weil, um jetzt mal so ein bisschen wegzugehen vom Superfinal, oder hast du dazu noch Ergänzungen, Jan?
Nicht wirklich.
Okay, dann um mal ein bisschen wegzugehen vom Superfinal und so ein bisschen global auf die Schweiz zu gucken, wenn man so will, beziehungsweise Floorball in der Schweiz natürlich nur. Die haben ein ähnliches Thema, habe ich das Gefühl, was wir in Deutschland gerade haben. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, Finisierung der Bundesliga, gibt super viele Legionäre hier und so weiter. Und das spielt sich in der Schweiz, habe ich das Gefühl, in den letzten 2-3 Jahren auf einem ähnlichen Niveau ab, aber einfach noch 100 Nummern krasser. Also da kommen, glaube ich, insgesamt ein bisschen weniger Legionäre. Es gibt ja auch ich glaube, sie nennen das Ausländer-Agreement oder wie auch immer. Ist keine offizielle Regel, aber es gibt ein Agreement zwischen allen Vereinen, dass sie nur 3 Spieler aus dem Ausland holen und die quasi unter Vertrag nehmen. Und es ist aber so ein Gentleman's Agreement. Also man muss das Ganze nicht machen. Und Zug United hat sich da, glaube ich, sowieso nie dran gehalten. Und andere Vereine, ja, machen es jetzt auch mal mehr und mal weniger. Und es löst sich so nach und nach so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Also einige halten sich nach wie vor dran, schreiben sich das auch groß auf die Fahnen. Aber andere eben nicht. Gerade bei den Damen bröckelt das Ganze extrem. Ich glaube, da hat mittlerweile die halbe Liga mehr als 3 Ausländerinnen im Kader. Aber bei den Damen ist es noch so, also bei den Herren ist es eine Entwicklung, die holen halt wirklich einen Weltklasse-Spieler nach dem anderen. Und bei den Damen ist es nicht ganz so. Also da kommen schon auch richtig gute Spielerinnen, aber dann teilweise auch so Schwedinnen, Finninnen aus der 2., 3. Reihe, die jetzt nicht ganz so bekannt sind. Aber bei den Herren, wir haben euch ja immer schon in den letzten Folgen mitgenommen, immer wenn irgendein Weltstar transferiert wird, dann erzählen wir euch das ja kurz. Und der ein oder andere mag aufgepasst haben, es sind wirklich viele Spieler in die Schweiz gegangen, die Rang und Namen haben. Jetzt ist der Transfer von Oskar Weisbach auch noch bestätigt, der geht zum HCR. Und Oskar Rehfelden, also der aktuelle finnische Weltmeister-Goalie, geht zu Floorball Thurgau. also so einen krassen Andrang von wirklich Stars in die Schweiz habe ich noch nicht mitbekommen. Ich verfolge Schweizer Flowball jetzt schon länger und klar, es gab auch mal Ken Nilsson und sowas. Aber ich habe das Gefühl, fast jeder ambitionierte Verein in der Schweiz hat mittlerweile 3, 4, 5 wirklich Stars aus dem Ausland in seinen Reihen. Und es gibt immer noch Gerüchte. Also es gibt immer noch das Gerücht zum Beispiel, dass Justus Kainulain, über den wir später noch sprechen, dass der vielleicht sogar noch zu Zug United geht. Bin mir nicht sicher, ob was dran ist. Aber ja, also interessante Entwicklung.
Ja, die Schweizer haben es dann aber doch etwas mehr in ihrer eigenen Hand zu sagen, wir regulieren die Liga, weil sie nicht in der Europäischen Union sind. Und wir haben ja in der EU das Arbeitnehmerfreizügigkeitsgesetz. Und das klingt jetzt alles ein bisschen bürokratisch. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn eine Liga sich das in irgendeiner Art Satzung oder Spielregel oder der Durchführungsbestimmung schreiben würde, dass die Vereine nur eine gewisse Menge an ausländischen Spielern aus der EU einsetzen dürfen und sogar eine nicht geschriebene Regel, also so eine Art Gentleman's Agreement, wenn sich das nachvollziehen lässt, dann kann es auch ein bisschen Stress geben. Insofern ist, glaube ich, ist es eher so die Aufgabe, dass man da ein gesundes Maß ansetzt und sich einfach bewusst ist, was irgendwie Sinn ergibt und was nicht.
Sagt dir das Bossmann-Urteil was?
Na, das Bossmann-Urteil ist wieder was anderes. Ich glaube, das Bossmann-Urteil hat tatsächlich eher was damit zu tun, inwiefern Spielervereine wechseln dürfen und dass man sie dann letztendlich nicht irgendwie so an sich binden kann.
Ja, aber es beruht tatsächlich auf dem Gleichen. Also weil du gerade, ich habe es witzigerweise heute erst nachgelesen, ja. Weil du ja sagtest, Ausländer, wie heißt das? Arbeitnehmerfreizügigkeitsgesetz in der Europäischen Union. Ich glaube, das ist das Ding. Das war quasi das, was er beklagt hat. Weil er ja nach seinem ausgelaufenen Vertrag, ich glaube 95 war das oder so, durfte er ja nicht den Verein wechseln. Sondern ihm wurde eben gesagt, du kannst erst dann den Verein wechseln, wenn eine Ablöse gezahlt wird. Und auch da gibt es eben das Arbeitnehmerfreizügigkeitsgesetz, dass wenn du keinen laufenden Vertrag hast als Arbeitnehmer, was du bist als Profisportler, kannst du einfach woanders hinwechseln. Also wer es nochmal nachlesen will, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist und sowas. Bossmann-Urteil ist ganz spannende Lektüre eigentlich. Gibt es auch irgendwie bei Focus und bei Spox und so, bei so ein paar großen Seiten gibt es da ganz, ganz interessante Berichte drüber. Ja, ich frage mich, warum das gerade so ist mit der Schweiz. Also, du kannst mir ja nicht erzählen, dass die da alle hingehen, weil sie irgendwie mal die Berge sehen wollen oder sowas. Ich gehe schon davon aus, dass da irgendwie ein bisschen Geld aufgetan wurde und der ein oder andere sicherlich nicht ganz schlecht vergütet wird, der da hinzieht. Aber wie gesagt, also die Dimension finde ich krass. Früher war es ja immer so, dass man dachte, die alternden Stars gehen in die Schweiz und vielleicht mal der ein oder andere Superstar, aber es war eher so eine Ausnahme. Und mittlerweile gehen wirklich super viele, auch echt teilweise noch junge, richtig, richtig gute Floorballer in die Schweiz. Auch da bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren einfach entwickelt. Und was das vielleicht auch mit dem Schweizer Floorball an sich macht, ob das den eher fördert, weil natürlich die Competition ansteigt und so. Und die Schweizer Nationalmannschaft der Herren ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen fragwürdig unterwegs. Oder ob das vielleicht eher ein Problem ist, also was wir auch schon angesprochen hatten, letztens für Deutschland, ne? Dass halt die ausländischen Topspieler immer mehr Verantwortung kriegen auf dem Platz und du dadurch es nicht hinbekommst, deine eigenen Spieler besser zu machen. Mal gucken.
Gut. Dann wandern wir in den Norden und schauen uns Finnland an. Ich wollte mir das Leben eigentlich einfach machen und habe mir gedacht, ich nehme meine Premium ChatGPT-Version und lasse die künstliche Intelligenz so einmal so richtig mir die finnische Salibandy-Liga aufbereiten und mit allem, was man dazu braucht. Und tatsächlich schien es so zu sein, dass das gute Ding das wirklich überragend gut hinbekommen hat. Ja, ich hatte die Spitzenspieler, ich hatte die Topscorer, ich hatte sogar die besten Spiele der Saison, dann auch noch die Playoffs zusammengefasst. Und dann habe ich aber festgestellt, dass bei den Topscorern irgendwie die Tore nicht stimmen. Und dann habe ich nochmal geguckt, dass doch die eine Mannschaft im Viertelfinale, die war doch noch im Halbfinale. Und dann habe ich festgestellt, dieses kleine Arschloch, das hat einfach die ganze Saison sich einfach so dahin halluziniert. Also da war einfach die Hälfte davon total erstunken und erlogen. Also ich musste tatsächlich nochmal eintauchen in diese ursprünglich international ambitionierte Seite, mittlerweile so ein bisschen zerpflückt und zerfetzt, also die der F-Liga und auch diese über diese englische Funktion da nochmal nachzuforschen. Aber am Ende des Tages war das nicht so schwierig, dann letztendlich alles nachzuforschen. Insofern wissen wir, Espoon Oilers sind finnischer Meister und wieder im 7. Spiel haben sie es geschafft. Mit einem 3:1 Sieg gegen Classic, 3.700 Zuschauer. Finnland ist ja von den 4 Top-Nationen noch das eine Land, das eben kein Superfinale hostet. Also da geht es über die vollen Runden, manchmal zumindest. Und es ist jetzt der 6. Titel für S-Bahn, 99, 2, 03, 06, 24 und jetzt 25 haben sie es geholt. Und ja, ist schon spannend, dass da so eine Art auch Dynastie entsteht bei den Topscorern in der Liga. Topscorer war Ahola Juso und vor Justus Kanulainen, der in den Playoffs natürlich wieder überragend war. Und ich muss sagen, ich habe einen neuen Lieblingsspieler entdeckt. Und zwar, ich weiß nicht, Tilman, ob du ihn irgendwann mal hast so ein bisschen irgendwie bemerkt. Also ich habe ihn tatsächlich erst jetzt so richtig im Spiel bemerkt. Aro Astala. Und der spielt bei Espoon Oilers. Ist ein Riesentier. Hat so eine Frisur, als hätte er irgendwo so einen Anhänger irgendwo in Nevada in der Wüste und würde so Gelegenheitsarbeiter irgendwo machen und auf dem Bau arbeiten. Aber der Typ ist Wahnsinn. Und ich habe da so ein Tor gesehen, ich glaube, es war im Halbfinale, in der Halbfinalserie. Ich glaube, den Link können wir dann auch in die Shownotes packen, wo er sich wie so eine Spinne durch irgendwie 4, 5 Spieler durchzieht und dann irgendwie so reinlenkt. Da sieht er aus, als wäre er 3,50 Meter. Und also dem beim Spiel zu sehen, macht wirklich Laune. Hast du den mal gesehen?
Also Jan, da bist du aber, dass der bei dir unterm Radar durchgeflogen ist bisher, ne? Das ist ja traurig. Der ist bei der Weltfloorballerwahl Zweiter geworden und bei der letzten Herren-WM, also die war auch schon brutal, der spielt immer mit Kanulainen in einer Reihe und die ergänzen sich einfach geil. Also Kanulainen ist halt so ein brutaler Shooter und egal, was ihm vor die Flinte kommt, das knallt er halt irgendwie Richtung Tor und Astala wühlt halt vorne rum. Ich finde auch super, super geiler Spielertyp, kann man sich gut angucken. Weil du es gerade angesprochen hattest, Dynastie. Es kann sein, dass die Dynastie schon wieder mehr oder weniger zu Ende ist, weil, wie gesagt, es gibt ja Wechselgerüchte um Kanulainen zu Zug, die sich echt hartnäckig halten. Und um Astala gibt es quasi kein Gerücht mehr, sondern eine fixe Transfers-News. Dann Deal, würde man auf Bundesliga-Seiten deutscher Floorball-Vereine schreiben. Der wechselt zu Königs nächstes Jahr.
Oh, Königstransfer. Übrigens, wer nächstes Jahr dann Deal in seinen Instagram-Profilen bringt, der soll 500 Euro Strafe zahlen beim Dachverband.
Ich kann pro Verstoß.
Oder?
Ich finde es auch spannend. Vor allem bei, also ich finde, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dann Deal, so irgendjemand verlängert seinen Vertrag, und dann Deal, wir haben einen brutalen Zuzug aus einem anderen Verein, weißt du? Ich finde, das ist so, also weiß ich nicht. Ich würde das eine, glaube ich, anders verkaufen als das andere. Vielleicht würde ich Vertragsverlängerung einfach gar nicht verkaufen. Aber ja, also soll jeder machen.
Oder wenn du, weißt du, so dann Deal ist sowieso eine automatische Mitgliedschaftsverlängerung irgendwo in Kaiserslautern, beim Floorball-Verein, wo du irgendwie nicht rauskommst. Und dann ist es ein großes dann Deal-Post. Naja, egal. Jedenfalls haben wir noch die Damen nachzuholen. Und zwar dort holt Classic den Titel in 6 Spielen gegen TPS mit einem 6-3 Sieg im 6. Spiel. Das ist der 10. Titel für Classic. TPS gibt damit die Krone nach 3 Meisterschaften weiter. Das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, TPS hat es tatsächlich geschafft, alle 22 Ligaspiele davor zu gewinnen und sogar die ersten 6 Playoff-Spiele. Also da wirkte es so, als wäre da irgendwie der rote Teppich ausgerollt und das kann eigentlich nicht mehr schiefgehen. Und denkst du, im Finale war Ende Gelände. Was uns Finnland jedes Jahr auch noch beschert, sind nicht nur spannende Playoffs, sondern der F-Liga-Draft. Wir haben uns versucht, ab und zu mal so ein bisschen humoristisch damit auseinanderzusetzen, weil irgendwie ist die Nummer dann doch irgendwie ab und zu mal so ein bisschen seltsam zu verstehen. Wie das jedenfalls funktioniert, also ihr kennt es ja wahrscheinlich aus der NBA, aus der NHL und aus den anderen amerikanischen Profiligen, dass die Top-Mannschaften oder beziehungsweise die Mannschaften in einer solchen Liga ihre Spieler aus dem Ausland beanspruchen und sich dann im Grunde so untereinander abstimmen, dass sie sich einzeln nacheinander halt gewisse Spieler wählen und dann eben dieses Vorrecht haben, mit ihnen einen möglichen Vertrag zu unterschreiben. Normalerweise funktioniert es aber so, dass man natürlich irgendwie in Kontakt ist schon mit diesen Spielern und die dann auch realistische Verstärkungen sind. Und auch dieses Jahr gab es einen F-Liga-Draft und mit deutscher Beteiligung und eigentlich ganz gut bewerteter deutscher Verteidigung. Jedenfalls den ersten Platz gab es für den Schweden Anton Freit. Den bekommt der Verein LASB. Auf Platz 4 kam schon Philipp Wilbrandt. Vom ETV, der dürfte mit Jimmy einen Vertrag unterschreiben. Und auf Platz 17 noch ein deutscher Spieler, und zwar in dieser zweiten Draftrunde, Anton Weihrauch. Ja, das nach seiner U19-WM auch verdient. Was ich interessant fand, war Philipp Wilbrandt, der ist ja 2003 Jahrgang und das ist schon, also mit Abstand der Älteste in dieser Draft-Runde gewesen. Also ich glaube, 2 Jahre älter als der andere. Also ich weiß nicht, ob sie da plötzlich Philipp entdeckt haben und sich dachten, den nehmen wir, oder ob da noch ein Deutscher rein sollte. Aber dafür war er eigentlich sehr hoch positioniert. Also fand ich interessant. Und noch so ein seltsames Highlight gab es auf Platz 24, also der letzte mögliche Draft, der heißt Yingpeng Shen und ist ein chinesischer Floorballer, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Du, Tillmann?
Nee, also im Gegensatz zu Aro Astala, der wirklich unter deinem Radar geflogen ist, habe ich von Yingpeng Shen auch noch nichts gehört. Was ist denn, der wurde von LCD Cash gedraftet. Hast du mal gegoogelt, wo der, er wurde gedraftet von den Oilers, ne? Hast du mal gegoogelt, wo der denn aktiv ist? Also spielt er tatsächlich auch in China?
Ja, also ich habe LCD Cash eingegeben und ich habe nichts gefunden. Und ich hatte kurz die Überlegung, ob das nicht vielleicht irgend so ein technischer Fehler von der IFF-Website ist und dass es irgendwie, weißt du, so eine Cash-Fehlermeldung ist, die wurde da irgendwie eingespielt. Also wahrscheinlich ist es irgendeine Vorort von Stockholm. Ich weiß es nicht. Also Yingpeng Shen darf nächstes Jahr für die Oilers spielen. Und wenn er dort spielt, dann fresse ich einen Besen inklusive Stängel und Bürste.
Wir sind gespannt. Mit sowas musst du aber immer aufpassen, ne? Gerade wenn man das im Podcast quasi zu Papier bringt, sag ich jetzt mal, dann wird man häufig beim Wort genommen bei sowas. Du hast die Herren abgearbeitet. Ich habe die Damen mir angeschaut. Auch da gab es einen Draft und da wurden sogar 3 Deutsche gezogen mit einer ganz witzigen Entwicklung. Und zwar wurde an Platz 5 Jannika Willingmann gedraftet von den Dümpner Füchsen und an Platz 17, also in der zweiten Runde, den Namen werde ich durch den Fleischhofer hauen müssen, glaube ich, Nuria Gurbusch vielleicht, auch von Dümpner. Wie gesagt, beide gedraftet von Saipa und beide spielend aktiv bei den Dümpner Füchsen. Wer es nicht weiß, Saipa ist der Verein, bei dem letzte Saison Annalena Best aktiv war. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da mal so einen kleinen Stupser gegeben hat, von wegen, ich weiß nicht, ob ihr mit mir zufrieden wart, aber wenn ja, ich kenne da noch 2. Und außerdem wurde noch gedraftet an, wo habe ich sie? Platz 13. Erster Pick. Zweite Runde, also 13. Pick insgesamt. Virginia Kunkel vom MFBC.
Ja, und damit haben wir mal wieder elegant die Welt des Floorballs umrundet. Und zum Abschluss hätte ich noch eine kleine Bitte. Manche von euch, die sind ja so großzügig und die spendieren uns einmal im Monat einen Kaffee über Steady. Das ist so diese kleine Spendenplattform, die wir nutzen. Wer das noch nicht tut und es tun möchte, der kann gerne auf kontapass.de gehen und sich dann so ein bisschen weiterklicken und dann gibt es die Option dazu. Für diejenigen, denen es doch ein bisschen zu viel ist, Kaffee Latte einmal im Monat, die würde ich um Folgendes bitten. Nehmt mal euer kluges Telefon in die Hand, öffnet den Instagram-Account von uns, und zwar unter Kontapass, relativ einfach zu finden. Und dann gibt es dort eine Option oben rechts. Neben der Klingel sind so 3 Punkte. Auf die 3 Punkte klickt ihr. Ich tue es jetzt gerade live. Und dann erscheint die Option, dieses Profil teilen. Da klickt ihr drauf und dann habt ihr die Möglichkeit, unser Profil, Kontapass, an alle eure Floorball-Freunde zu empfehlen. Ja, ihr könnt euch dann aussuchen, hier klicke ich mal hier auf diejenige und auf denjenigen und auf den noch und dann am Ende separat senden. Und dann kommt dieses Profil bei denen an und es wird noch mehr Leute geben, die uns zuhören. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich und dann ist es umso motivierender, die nächsten Episoden zu drehen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Tillmann, letzte Worte.
Neue Folge kommt am 4. Juli und vielleicht gibt es zwischendurch noch ein bisschen was anderes auf die Ohren. Oh, wir schauen mal. Keine Spoiler. Ansonsten genießt die Pause und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.